Maus, zieh an die Bluetooth-Box, festen Tausch, geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, fest und flauschig geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben, jetzt ist mal wieder Zeit für einen Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan, du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, fest und flauschig geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, fest und flauschig geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Ja, es ist Sonntag, es ist gute Laune, es ist die große Sendung. Und mit so einem Intro und mit so einer strahlenden Schönheit, wie mir gegenüber sitzt, kann es nur eine tolle Sendung werden. Herzlich willkommen, Jan Böhmermann.
Hallo, Olli Schulz, einen schönen Sonntag wünsche ich dir. Yippie, yay, yay, das ist ja ein tolles Intro. Yeah. Von wem ist denn dieses tolle Intro, was du da gerade abgespielt hast?
Thomas hat das Intro geschrieben, seinen Nachnamen verrät er mir nicht. Er meint hoffentlich alles in Lot. Ich habe ein kleines Intro gebastelt. Country ist ja momentan durch Beyoncé eh angesagt, wie noch nie. Auch Post Malone hat jetzt einen Country-Song. Ich glaube sogar, macht ein Country-Album, ist jetzt gerade vertreten. Da dachte ich, wir springen auf den Zug und spielen dieses kleine, süße Country-Intro. Vielen lieben Dank, lieber Thomas. Jan, ich brauche ein bisschen Ruhe. Ich sag's dir gleich, ich habe die Nerven verloren beim Aufbau eines Badezimmerschranks.
Ja, das muss man vielleicht alle Leute, die das nicht wissen, mal mit ins Boot holen. Olli ist zurzeit beim Einrichten seines... Ja, ich würde, also riesengroßen Studios. Es ist die letzte Ruhestätte, an der du dann auch wirklich... an der ich dich dann auch in 10 Jahren noch besuchen kommen kann und wo du immer noch dann sein wirst, ne?
Genau, hier werde ich, also das ist jetzt wirklich, das wird so, es gibt ja so, irgendwann haben so auch alterne Stars so einen Ruhesitz, wo man sagt, zum Beispiel Peter Frankenfeld, legendäre Ranch außerhalb von Hamburg gehabt, oder das Dieter Krebs Haus oder wo er gewohnt hat in Eppendorf, wo immer die Türen weit auf waren, wo man weiß, legendär, oder hat das Harald Junke Haus und jetzt will ich das Olli Schulz Haus einrichten.
Das Olli Schulz Haus klingt immer wie so eine ganz traurige Hospizeinrichtung. Das Olli Schulz Haus.
So negativ wollen wir auch nicht denken. So ein schönen Tag.
Das Olli-Schulz-Haus. Nee, klingt so ein bisschen wie was noch ein bisschen zu früh ist, dass es so heißen sollte. Das Olli-Schulz-Haus.
Das Olliversum. Also vielleicht wird es das Zentrum des Olliversums.
Ja.
Von hier aus lenke ich dann alles weitere in die Welt hinaus.
Ich habe dich ja schon mal besucht da in deinem neuen Studio, in deiner neuen Studioresidenz. Ich muss sagen, allein das Anwesen drumherum ist so groß, dass du auch nebenbei noch einen Hüpfburgpark betreiben könntest. Du könntest dir von so fahrendem Volk... Nee, sagt man, glaube ich, nicht. Fahren, das ist nicht, also ich meine jetzt nicht,
darf man nicht mehr sagen.
Sinti und Roma, sondern ich meine, es gibt bei uns in Westdeutschland, das ist überhaupt nicht mit irgendwelchen migrantischen Geschichten konnotiert oder irgendwas.
Getriebene heißt das bei uns einfach Deutsche.
Nein,
das
sind Getriebene. Es gibt bei uns das Phänomen in Westdeutschland von solchen Hüpfburgenparks. Das sind, glaube ich, Leute, die früher mal so kleine Zirkusse betrieben haben. Und die reisen immer rum und es sind Hüpfburgen. Da habe ich auch schon mal von erzählt, dass ich mich mal als Retter aufgespielt habe, weil ich mit größerem Anhang bei so einem Hüpfburgenfestival war, als ich noch unerfahren war. Man fängt ja, wenn man so neu im Family Game ist, ist schon lange her, 15 Jahre oder so, fängt man ja an, dass man so ein paar Sachen ausprobiert, weil man denkt, jetzt wo ich jetzt im Family Game spiele, probiere ich das mal aus und dann habe ich einmal den großen Fehler gemacht und bin in so einen Hüpfburgenpark reingegangen und es ist dann wirklich relativ schnell eine der Hüpfburgen zusammengebrochen, was zu einer kleinen Panik führte unter den kleinen Hüpfburg Besetzern.
Besuchern.
Und dann ist die Hüpfburg zusammengebrochen, das war so eine Tigerhüpfburg und die hatte auch so ein Dach und dann sind die ganzen Kinder darunter begraben gewesen und ich bin da als einziger mutig reingerannt, weil ich gedacht habe, was kann passieren? Explodieren wird's ja wohl nicht. Und hab dann da die Kinder rausgeholt.
Und hast die Kinder da rausgeholt.
Ja, das meinte ich jetzt gerade, als ich diesen wahrscheinlich problematischen Begriff fahrendes Volk. Guck mal, man weiß doch gar nicht mehr, wo man heutzutage noch hintreten muss. Mein Gott.
Nur noch Tretminen, die in der ausgelegt
es
werden.
Es ist wirklich schrecklich. Auf jeden Fall, wie kam ich jetzt drauf? Weiß ich nicht mehr.
Nee, genau, wegen meinem großen Anwesen.
Ja, genau,
aber wie
dass
gesagt,
dass du den Hüpfburgenpark, dass du es vermieten kannst als Winterresidenz für einen Zirkus oder sowas.
Ja, schön wär's, wenn alle zu mir kommen und ich wohne so. Also Neverland für alle, für groß und klein, weißt du?
Neverland von Michael Jackson war auch für alle. Die Eltern mussten nur einen gewissen Abstand halten zu den...
Ja, die mussten draußen vor den Toren warten.
Räumlichkeiten. Setzt euch mal her, wir kommen 2 Tage wieder. Wir lachen...
Wir lachen noch lachen wir, aber ja. Das Lachen wird uns bald vergehen. Also wird jedem vergehen, wenn er mal so ein Badezimmerschrank, so einen billigen aufbauen will und dann einfach merkt, wie gut dann doch von IKEA die Anleitungen sind. Und ich habe jetzt einfach wir keine
du,
Werbung
dafür. Warst du woanders bei einem anderen Möbelladen oder
wie? Ich war beim Baumarkt. Ich brauchte nämlich einen kleinen.
Oh, das macht man aber nicht.
Nee, und es ist auch wirklich eine richtig beschissene Anleitung gewesen. Dann ist es soweit, ich erzähle wieder mal aus meinem Privatleben, soweit, dass ich es nicht geschafft habe und Max Seidenstöcker, mein Manager und meine rechte Hand, die mir bei allem hilft, angerufen hat und der ist heute vorbeigekommen mit seinem Handwerkskoffer und hat ihn angebaut.
Unter der Bedingung, dass er 25% von dem Badezimmerschrank bekommt.
Alles, was da drin ist, gehört zu 25% jetzt ihm. Das ist ja genau so.
Aber das ist ja interessant, also es ist ein Full-Service-Management. Macht er auch Reifenwechsel, der Max Seidenstöcker, oder kocht er dir auch mal was Leckeres, wenn du Hunger hast?
Ehrlich gesagt musste ich ihn dreimal dazu wirklich deutlich, also so bitten. Er hatte gar keinen Bock. Er hatte gar keinen Bock, aber er hat es dann wirklich gemacht. Außerdem ist es ganz schön, wenn ich mal Besucher hier habe.
Ja, es ist sehr weit draußen. Du bist im, ich würde sagen, es ist schon Südmecklenburg-Vorpommern, wo du dich da aufhältst, ungefähr. Ne? Also
mindestens.
Man riecht schon so ein bisschen die Ostsee. Ich finde es aber toll, dass du dich wirklich aus diesem urbanen, studentischen Milieu jetzt wirklich in diese ja Botschaftswillengegend hingearbeitet hast. Ich bin gespannt, welche Prominenten demnächst, weil du ihnen beim Gassigehen begegnest, Einzug in diesen Podcast halten. Wir haben ja schon Hendrik Broder, der mich immer wieder regelmäßig beschimpft hat.
Und der war halt in meiner alten Wohnung in Schmargendorf, jetzt sage ich es nochmal, wo ich gewohnt habe, eine Straße von mir entfernt. Und erst in den letzten Wochen, ich habe da ja viele Jahre gewohnt, in den letzten Wochen ist er mir häufig wirklich über den Weg gelaufen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich muss gleich Sendung mit Herrn Böhmermann machen. Und dann meint er, sagen Sie ihm, er ist ein Hetz. Ja. Ja. So, ich meine, man muss auch ein bisschen mit Humor sowas sehen. Ich hätte am liebsten mit ihm mich noch ein bisschen unterhalten, aber hatte auch keinen Bock. Er ist auf alle Fälle unter Strom.
Ja, so ist es. Ich habe so ein bisschen was auf dem Zettel stehen heute. Es ist die große Sonntagsausgabe. Es ist tatsächlich einiges passiert. Wir müssen zuallererst mal, weil heute Abend um 21 Uhr, für alle, die es vergessen haben, aber es wird sich gar nicht vermeiden lassen, dass man da drauf kommt, heute um 21 Uhr das dritte Gruppenspiel. Deutschland, in Klammern wir, sind ja schon weiter. In der nächsten Runde. Es geht jetzt heute gegen die Schweiz. Das ist natürlich ein schwieriger Gegner. Frag mich, warum die eigentlich bei der Europameisterschaft mitspielen dürfen. Sonst bei Europa keinen Bock drauf haben, mitzumachen und jetzt hier beim Thema Fußball auf einmal dann voll mittendrin zu sein. Ich weiß gar nicht, was die Schweiz da zu suchen hat in Europa.
Höre ich eine gewisse Schärfe daraus. Beim ESC ist die Schweiz auch dabei, Jan. Ja. Also die suchen sich die Rosinenstückchen raus.
Ja, aber sich so ansonsten an Regeln und Absprachen halten, das haben sie dann nicht so gerne oder mitmachen bei der Europäischen Union. Da machen sie dann doch schon gerne ihr eigenes Ding. Möchte ich ein bisschen kritisieren hier von dieser Podcast-Stelle aus. Ich war am letzten Mittwoch, das war unsere Boomer-Cringe-Ausgabe, da gab es ein Spiel in Köln, in der Stadt, in der ich zeitweise lebe und arbeite, mich extra nochmal reingefahren von außerhalb in die Stadt, weil abends um 21 Uhr im Müngersdorfer Stadion Schottland gegen die Schweiz gespielt hat. Und ich wollte mir mal so ein Live-Spiel, das letzte Mal, so ein internationales Turnier war ja 2006 in unserem eigenen Land. Und bin ich da vorbeigefahren und habe mich da hingestellt und habe ein bisschen gequatscht mit den Bullen in ihren Mannschaftswagen und muss wirklich mal sagen, es sagen alle in allen Podcasts, aber ehrlich, die Schotten sind wirklich die allergeilsten. Das war so eine nette Stimmung. Ich habe extra gewartet, bis sie rausgekommen sind und es war wirklich nur wholesome und gute Stimmung.
Die Schotten, das weiß man aber seit Braveheart, dem Film von Mel Gibson, weiß man, dass das freiheitsliebende, gutherzige Menschen sind.
Ganz nett, ganz angenehm.
Warst du überhaupt schon immer in Schottland?
Ich war noch nie in Schottland, aber ich habe
tatsächlich nicht
vorgenommen, das zu machen. Ich weiß, du warst öfter schon da.
Ja, ich war öfter da und ich muss sagen, ich bin großer Fan.
Ja, kann ich verstehen.
Es sind total nette Menschen, es ist eine total schöne Landschaft und es lohnt sich. Es lohnt sich im Sommer genauso wie im Winter, obwohl es gleich echt arschkalter wird. So, ne? Also ich war im Oktober mal da. Ich habe da auch mal eine Band länger gefahren, also eine Band durch England und durch Schottland. Das ist einfach, ich habe da noch nie eine schlechte Zeit gehabt.
Und es hat ein bisschen was von Norddeutschland, ne? Norddeutschland, aber mit so Abspaltungstendenzen wie Bayern. Also ja. Es ist ein eigenes Land. Ich habe das als Kind überhaupt nicht verstanden, warum denn England vier Nationalmannschaften, also Wales, Schottland, England und Nordirland, warum die denn vier Mannschaften haben, bis ich so als Erwachsener, also richtig checken tue ich es auch noch nicht. Und die schottische Hymne kommt mir irgendwie vor, als wäre jedes Mal eine andere, welcher Song gerade auf 1 in den Charts ist bei denen.
Also die variieren.
Ist ein bisschen merkwürdig, dass da...
Ey, das Geile ist in Schottland einfach die ersten zwei Tage, egal wie gut du Englisch sprichst oder auch in Amerika schon was, du denkst, okay, wie soll ich mich hier mit... Das ist eine komplett fremde Sprache für mich. Die ersten zwei Tage, weil dein Kopf ein bisschen umdenken muss, weil die Betonung der Wörter halt anders, also Cheers, du weißt, was ich meine, wie die so reden. Und es dauert eine kurze Zeit, bis du dann dem Schottischen mächtig bist und so richtig mit denen so reden kannst. Die verstehen dich natürlich mit deinem schlechten Englisch eh, aber die selber zu verstehen, wenn die richtig Schottisch reden, das dauert, hat mir so zwei, drei Tage Kopfzerbrechen gemacht.
Aber gibt es so eine Art Hochenglisch, so eine Umgangssprache, die dann, auf die man sich dann einigt mit den Schotten? Also beugen sie sich runtersprachlich?
Das Bauernenglisch der Touristen, das, was man nur kann, ne? Also, come on, wir können wenigstens ein bisschen Englisch. Wir sind nicht so gut wie die Skandinavier, das liegt an der Synchronisation, die wir hier haben und sowas, aber es reicht ja aus.
Und aber ein paar Tage wieso da. Darf England und Schottland und Wales und Nordirland, warum dürfen die eigene Nationalmannschaften haben, aber warum zum Beispiel jetzt Bayern? Warum haben die nicht eine eigene Mannschaft? Oder Baden-Württemberg? Oder ich glaube,
die Bayern würden es ja gerne haben, ne? Wenn es nach, also.
Aber was muss man da machen bei der UEFA oder bei der FIFA, dass man, Deutschland ist so ein großes Land, wir haben so ein kraftvolles Vereinssystem.
Du verwechselst da gerade, willst du jetzt irgendwie Nordirland mit Bayern gleichstellen, dass
Nein,
das so ein Bundesland
ich finde,
dass, ist oder was?
Ich denke halt an Großbritannien und die haben halt God Save the King ist die Hymne und dann haben sie den Union Jack, das ist ein Land. Aber das Land hat starke Nationen untereinander, also ein Verbund von Ländern als United Kingdom, also so eine quasi mikroeuropäische Union auf der Insel. Ist das der Grund, warum die eigene Nationalmannschaften haben oder ist das irgendwie so ein komischer Winkelzug? Wieso dürfen, obwohl es eigentlich Großbritannien ist, warum haben die eigenen nochmal unterteilte Nationalmannschaften? Wir haben ja auch starke Regionen, die eigentlich, also die Kleinstaaterei ist doch eigentlich was typisch Deutsches. Warum gibt es nicht eine Badenser Nationalmannschaft, eine Württemberger Nationalmannschaft, eine Hamburger Nationalmannschaft, eine Berliner Nationalmannschaft? Wir könnten das doch eigentlich auch machen. Wir sind doch eigentlich das Land des...
Möchtest du gerne, dass das alles ein bisschen auf... Ich meine, Berlin ist ja ein Zusammenschluss von Dörfern, von einzelnen kleinen Städten, die sich irgendwann zusammengetan haben. Viele haben lange gezögert und wollten noch lange nicht dazugehören. Schmargendorf zum Beispiel, sehr viel Wohlstand gab damals, eigene Landwirtschaft gab, konnten sich gut ernähren und haben sich bis als eines der letzten Länder, Dörfer gewehrt dagegen, von Berlin annektiert zu werden, also dazuzugehören und wollten das nämlich gar nicht. Ich glaube, das jetzt alles wieder auseinanderzubröseln würde eine Menge Arbeit machen. Ich bin da...
Aber ich verstehe, du bist doch der Fußballfreak von uns beiden. Warum dürfen die vier...
Überhaupt nicht, Jan. Ich bin raus. Ich habe in den letzten Jahren, hat sich einiges geändert. Fußball ist nicht mehr so... Ich hab die beiden Spiele der Nationalmannschaft nicht zu Ende geguckt. Ich hab's laufen lassen, so ein bisschen. Ich fand's, ich weiß nicht wieso. Mir hat das alles irgendwie gerade was verhagelt. Irgendwie, ich kann gerade nicht so... Ich guck das nicht richtig.
Du bist
ich
nicht, bist nicht, du nicht auf der Seite von Deutschland?
Vielleicht nicht. Vielleicht bin ich auch das. Vielleicht ist mir auch gerade einfach egal. Vielleicht ist es mir wirklich. Ich habe es gerade nicht in mir. Ich möchte das. Ich habe kein ganzes Spiel bis jetzt geguckt. Ich gebe es ehrlich zu. Ich möchte es ja nicht psychologisch durchleuchten. Aber
einfach nicht interessiert. Hast du denn dir wenigstens ein Check24-T-Shirt organisiert?
Nein, habe ich auch nicht. Ich finde die Trikots aber gut. Sie sehen alle aus wie Telekom-Mitarbeiter. Also wirklich, das sind wirklich gute Trikots. Also es ist doch mal ganz ehrlich, die Magenta-Farbe ist doch die Telekom-Farbe.
Ja.
Da müssen wir nicht drum herum reden, dass das eindeutig auf Telekom zurückzuführen
ist. Nein, das ist nicht das Telekom-Magenta.
Leute, ich finde, die sehen aber geil aus. Das muss man wirklich sagen.
Ist das am meisten verkaufte T-Shirt ever, Trikot ever. Aber dieser Trick dieser Versicherungsvergleichsunternehmens, dass man sich einfach nur melden musste, und dann hat man so ein verschissenes Werbetrikot bekommen. 4 Millionen von diesen Check24-Trikots haben die schon verschickt und haben natürlich das gemacht im Gegenzug zu tollen Daten von den Leuten, die diese Trikots haben wollten. Die haben sie einfach da quasi mit Adresse, mussten sie hinschreiben und haben sie an die Adresse, die sie hingeschrieben haben, ein Trikot geschickt bekommen. Und da gibt es einen fetten Datensatz. Was meinst du, was nach der WM an Werbepost verschickt wird an die Leute, die mit diesen scheiß Trikots rumlaufen? Und wie lange, ich schwöre dir, in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren werden wir diese Trikots immer noch sehen auf Campingplätzen und irgendwann geht das in den Altkleiderzyklus und dann wirst du irgendwelche in Mali irgendwelche Rebellen, die auf Toyota-Pickup-Trucks sitzen oder wie mit blutverschmierten Jogginghosen und dann aber so Check24-T-Shirts von der deutschen Nationalmannschaft anhaben. Das wird in 8, 9 Jahren wird das die Nachrichtenrealität sein. So viele von diesen T-Shirts sind hergestellt worden, mutmaßlich in Pakistan oder Bangladesch oder wo auch immer.
Auch wenn es so makaber klingt, aber ich habe vor 10 Jahren auch mal wirklich so eine riesige Mülltüte mit Tour-Shirts und so verschickt, angeblich nach Afrika für. Also hat man mich gefragt und dann waren da so Rammstein-Tour-Shirts drauf, wo dann so auf der Rückseite drauf steht, Rammstein, ein Mensch brennt. Und das ist dann so makaber, weil ich denke, dass die irgendwo dann in einem Land ankommen, in dem vielleicht wirklich
Bürgerkrieg.
Weltkrieg
oder schreckliche
Dinge. Bürgerkrieg ist und so. Und diese Shirts da alle gelandet sind.
Ja, man kann.
Naja, oder Onkel-Shirts, naja, da hatte ich jetzt nicht so viele, aber ich meine nur, wenn die da hingeschickt werden. Oh. Ich habe noch was anderes, ganz kurz, bevor ich es vergesse. Ich habe heute wieder Post bekommen.
Hast du? Ich habe auch nicht Post bekommen, sondern ich war wieder im Supermarkt. Du hast die leckere Evasit-Fußcreme. Ich habe Allgäuer Latschenkiefer-Fußcreme. Du hast eine Creme mit Schwammaufsatz. Meins ist ein Fußbalsam- und Hornhautreduziercreme. Wir sind die Sendung für starke Füße, starke Männer mit starken Füßen. Wir haben den Sommer, den Fußsommer 2024 vor der Brust.
Olli, die beiden Tüten hier ganz kurz, wollte ich nämlich sagen, eine ist für dich, hat mir eine Hörerin zugeschickt. Und das ist nämlich jetzt so, seit ich das mit den Tassen erzählt habe, bekomme ich von vielen Sachen immer zwei Ausgaben, weil die Leute wissen, du sollst auch an meinem Glück teilhaben. Und eine davon wird dich nächstes Mal erreichen, wenn wir uns sehen. Eine Fußcreme ist für dich.
In 5 bis 6 Jahren werde ich mir dann bei dir aus dem Studio abholen. Kann es übrigens sein, dass ich meinen Mikrofonständer bei dir habe liegen lassen? So eine runde, gusseiserne Metallscheibe? Nee, ne? Müsste auf der Kiste liegen, da habe ich meine Sachen ausgepackt. Sonst habe ich ihn noch woanders im Privatbereich liegen lassen. Vermisse ich seitdem, seit ich bei dir war. Nee, ist egal, Olli. Mach dir keinen Stress. Jetzt ist er aufgestanden und hat guckt nach. So ein gusseiserner Stativfuß.
Nee. Erinnerst du dich noch an meinen gusseisernen Tisch, den ich mir damals gekauft habe in meiner alten Wohnung?
Ja.
Alter, da habe ich am Ende verschenkt. Der war so teuer, aber keiner wollte ihn haben, weil der so schwer war.
Waren wir nicht sogar alle live dabei, als der gekommen ist, per Post?
Oder ja, genau, da waren alle live dabei, als der gekommen ist. Das ist so schön, oder? Dass die Leute teilhaben an meinem Glück
manchmal. Und vergessen, ich muss noch eine Geschichte hinten dran fügen an die Check24-Werbung, weil ich es hier stehen habe und ich habe es schon mal gesagt, ich möchte aber noch mal dran erinnern, weil mich diese fucking Werbung, dieses Konzept und diese ganze Welt so abfuckt, weil ich das einfach so ein Gebeide finde und so ein ganz schreckliche Werbung. Dieser Typ, der da diesen Late-Night-Show-Moderator simuliert in dieser Check24-Werbung, das ist der, ich weiß gar nicht, was er jetzt macht, Komiker David Werker, der sich da, glaube ich, für ein bisschen Geld, ich will jetzt nicht sagen, prostituiert, aber dann doch verkauft hat an dieses.
Saß da aber auch nicht mal Dieter Bohlen drauf oder so?
Ja, Promis, Lukas Podolski ist auch mit dabei. Lukas Podolski guckt auch in die Kamera. Alle Leute kommen für Geld in dieses Studio rein. Und David Werker, das ist der Kollege, der mal bei meiner, habe ich glaube ich mal erzählt, bei meiner Geburtstagsfeier, die in einer Rotlichtbar endete. Das kann ich nicht erzählen.
Aber hast du das nicht erzählt?
Ich habe das, also ich kann das, aber ich kann das jetzt nicht in dem Zusammenhang. Ich weiß nicht, ob ich den jemals identifiziere.
Du warst aber auch in dieser Rotlichtbar.
Ja, natürlich war ich in dieser Rotlichtbar. Es war in einer Zeit, wo ich durch Arbeitskontakte,
wo das Gang und Gäbe war, dass man nach der Arbeit noch mal kurz in die Rotlichtbar
ging. Ich war ganz neu im Geschäft und wurde von einer Kollegin oder einem Kollegen, der gesagt hat, ja, so ist das, wenn man hier in dieser Showgeschäftswelt arbeitet, da macht man verrückte Sachen, und habe dann so ein halbes Jahr gedacht, dass es eine gute Idee ist. Und war dann aber immer nur in Begleitung dieser Kollegin oder dieses Kollegen in diesem Etablissement. Das war auch echt spannend. Und dann gab es halt immer so ein Sexy Dance, Spicy Dance, das ist schon 15 Jahre her. Und ein Spicy Dance, der wurde vollführt, nachdem ich meine Geburtstagsfeier im Laden von Thomas Hackenberg gefeiert habe, wo, das weiß ich auch noch, Sarah Kuttner in der Ecke saß, die gar nicht
beim Spicy Dance auch dabei war.
Sarah, ich kam rein, Sarah Kuttner saß in der Ecke. Ich war mit meiner ganzen Geburtstagsgesellschaft nach einer Aufzeichnung von 1Live. Ich glaube sogar Serdar war mit dabei. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Es war irgendeine Show und es waren viele Komiker dabei.
All die Leute, die man im Rotlicht erwartet.
Nein, also ich weiß nicht, ob Serdar noch mitgegangen ist. Es waren viele Leute mit dabei. Wir haben auf jeden Fall lecker Tapas gegessen und dann sind wir in diese Spicy Bar gegangen und dann hat eben besagter Kollege Sprühsahne vom Gesäß einer Spicy Tänzerin geleckt. Ich werde das nie vergessen. Ich muss immer daran denken, wenn ich ihn in der Werbung sehe. Liebe Grüße. Es ist aus dem Check24 Vergleichsportal.
Das ist der Spicy Lecker.
Ja, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber er ist es, außer Check24. Also das wird wahrscheinlich jetzt sein Tarif.
Ich meine, das wird für ihn kein Problem sein. Ich meine,
also schlimmer als Check24?
Nein, das ist alles okay. Würde ich gerade nämlich sagen.
Das ist so schlimm, ist das alles nicht. Allein, dass ich jetzt schon 7 Minuten, dass wir drüber reden, treibt den Preis für die nächste Runde in die Höhe. Ich weiß nicht genau, ob er nicht diese ganzen Werbeclips, ob er den nicht alle vor 3 Jahren aufgenommen hat und da das alles immer nur Archivmaterial ist, was da wieder gespielt wird.
Und sich ein gutes Leben in Brasilien macht.
Kann sein, wahrscheinlich. Aber das ist auf jeden Fall der mit der Sprühsahne auf dem Arsch. Alles consensual, alles clean, alles sauber, alles ganz normale Sexarbeit.
Und irgendwann wird es auch mal bei uns passieren, dass so eine Fotos in die Öffentlichkeit kommen. Aber dann ist es KI, das kann ich euch sagen. Es gibt kein Foto von mir in einer. Ich habe noch
Olli
nie.
Olli Schulz, Doppelpunkt. Die Penisfotos, die im Umlauf sind, sind alle KI.
Sind alle KI. Außer wenn sie sehr vorteilhaft sind. Nee, aber ganz ehrlich. Wenn er irgendwo mal, wenn er irgendwo rauskommen sollte, sind Fotos vor dir aufgetaucht im Stripclub, wie du Sahne von dem Arsch einer Stripperin leckst, dann weiß ich, dass es KI ist. Also es gibt nicht mehr das größten. Ich hab diesen Stripbars nie was abgewinnen können. Ich war ein, zwei Mal in Hamburg damals im Dollhaus drin, auch so mitgeschleift worden. Aber ich kann dann nicht der lässige, lockere Typ sein, für den man mich normalerweise hier vom Podcast kennt. Ganz ehrlich. Jan, wir machen heute mal wieder, natürlich erst im späteren Verlauf der Sendung, die großen fünf. Ich habe mal wieder so durchgeklickt und manchmal kriege ich so Anfragen für Sachen, die finde ich eigentlich super. Mir fallen nur keine fünf Sachen dazu ein. Ich würde das Thema aber gerne mit dir besprechen. Zum Beispiel hat mir einer mal geschrieben, er würde gerne mal wissen, ob wir die großen fünf Auszeichnungen kennen, wo man sich drauf verlassen kann. Stiftung Warentest sieht er nämlich nicht so. Aber bei Michelin, da weiß man zum Beispiel...
Richtig.
Das ist was Gutes. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Mir fallen nur keine fünf Sachen dazu ein. Deswegen will ich das nicht machen. Aber ich würde gerne mit dir darüber reden, ob der Oscar für dich ein Qualitätsmerkmal zum Beispiel ist. So ein paar Sachen mal durchgehen.
Ich habe eine Zeit lang immer nachts die Oscar-Verleihung geguckt und dann später, als ich älter wurde, mir die am nächsten Morgen als Torrent runtergeladen, um dann, durfte man auch nicht spoilern, ich habe versucht, keine Nachrichten zu gucken, um dann mir wirklich die Filme, die einen Oscar gewonnen haben, meistens auch früher als Torrent, inzwischen aber über Stream oder gekauft, runterzuziehen und dann auch wirklich so eine Oscar-Cook-Session zu machen. Das war in der Zeit, als ich aber auch bei der Berlinale irgendwie am Tag in fünf Filme reingegangen bin. Das ist ehrlich gesagt leider so ein bisschen in den letzten 15 Jahren, seit ich angefangen mit Stripclubs und Sprühsahne auf Ärschen, ist das alles so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Nee, es geht nicht mehr, wenn man anderweitig noch privat eingebunden ist. Aber
das sind so Sachen, die einfach, man könnte einfach die großen fünf Sachen, für die man nicht mehr so viel Zeit hat, wie man gerne hätte, Musik hören oder sowas nämlich machen, auf einer Berlinale sich ein Ticket holen und einfach tagsüber in drei, vier Filme gehen. Einfach wie in so einem Rausch, eigentlich nur mal kurz rausgehen, Tageslicht, kurz was essen, Kaffee, nächster Film. Ey. Drei, vier, finde ich mega.
Wir sind mit dem Hallo Spencer Film, ist ja Premiere auf dem Filmfest München und da sind wir als quasi die, wenn du den Film zeigst, kriegst du so Festivalkarten und kannst theoretisch, wenn noch was frei ist, immer mit deiner Festivalkarte, kannst du in diese Filme reingehen. Ich habe leider die Zeit nicht, aber ich würde das wahnsinnig gerne mal wieder bei der Berlinale machen.
Fantasy Filmfest in Hamburg und dann also das habe ich wirklich geliebt, habe ich wirklich bestimmt 10 Jahre nicht mehr gemacht sowas. Das ist auch eine Sache, ist eine Sache, die ich wirklich vermisse, so tagelang sich in so einem Rausch an nichts. Dein Leben ist noch so voller Freiheit, dass du wirklich 3 Tage dich von allem rausziehen kannst und einfach nur mit Filmen dich beschäftigst. Das ist geil, oder?
Ja, und wenn du dann dieses Gefühl, was man früher ja manchmal hatte, weil man illegal also ich weiß noch, in Bremen immer im Ufa habe ich eine Karte gekauft und habe mich im Kino versteckt und bin einfach 3-mal am Tag in die Vorstellung gegangen.
Das haben wir beim Gänsemarkt auch gemacht. Also da, das ist ein Seiteneingang, wo die Leute nach dem Film raus und da gab es dann manchmal keinen Ort, da bist du einfach reingegangen, wieder zurückgegangen.
Ja, genau, und das so fühlt man sich bei der Berlinale und ich habe das wirklich dann mit 4 oder 5 Filmen am Tag und dann dieses Dröhnen im Kopf und manchmal guckst du ja auch Filme, die wirklich scheiße sind. Wo du dann merkst, ja, guck mal, da hat einer das Konzept ist dem Filmemacher, der Filmemacherin unterm Arsch irgendwie zusammengebrochen und hat es einfach am Ende schwarz-weiß gemacht und noch Opernmusik drunter gelegt, damit die Leute wenigstens denken, es ist Kunst. Und hast dir so Filme reingezogen, die auch absolut gar keinen Sinn mehr gemacht haben. Aber das, vermisse ich schon, würde ich. Wie kam
also
das drauf?
Der Oscar ist für dich eine Auszeichnung, Oscar ist, um mal ganz kurz ein paar so durchzugehen. Oscar ja, ne?
Michelin auf jeden Fall.
Michelin tatsächlich auch, ne? Kann man wirklich so, wenn man ein Restaurant 2 Sterne hat, dann hat es eine Qualität, wo man sagt, wow, das also kann man sehen so. TÜV ist für mich auch eine Auszeichnung, die jetzt heute gemacht werden muss. Aber was anderes, ansonsten noch der Radiomoderator John Peel, der hat jahrelang eine Sendung gemacht und Bands vorgespielt, wo man sich einer gewissen Qualität sicher sein konnte, dass es das gibt so. Ne? Mhm. Wie sieht es aus bei dir mit sowas wie Fernsehpreisen wie den Emmy oder sowas?
Also ich verlasse mich schon noch so ein bisschen auf der Grimme-Preis ist schon okay, finde ich. Der Fernseh.
Da wollte ich als nächstes drauf hin. Ich wollte nicht gleich damit auf den Grimme-Preis kommen.
Aber der Grimme-Preis ist schon, da weißt du schon, also gerade es gibt dann den Publikumspreis beim Grimme-Preis. Ich weiß, dass es eine ganz gute Jury ist, das sind wirklich meistens gute Produktionen. Beim Fernsehpreis wiederum, da wird dann oft so Sendergeschacher. Da heißt es dann, jetzt hat die ARD schon 5 Preise bekommen, jetzt muss RTL auch noch einen bekommen. Und dann kriegt man irgendwie, keine Ahnung, ein Format von Ilka Bessin, wo sie irgendwie arbeitslose Hunde am Rand von Berlin mit Kuhmilch füttert Und das ist dann irgendwie was, was irgendwie preiswürdig ist. Das finde ich ein bisschen schwierig. Comedy-Preis ist eigentlich immer, es gewinnt eigentlich immer Dieter Nuhr, beziehungsweise jetzt irgendwie Caro Kebekus.
Comedy-Preise wollte ich gerade sagen, gibt es für mich nicht einen von Relevanz, wo ich darauf schiele und sage, oh, die haben Comedy-Preis.
Ah, der Sondermann-Preis. Das ist meistens
von RTL oder so gemacht, oder? Und dann eher der Kleinkunstpreis, oder? Der ist dann doch
dann
schon
lieber irgendwie der Pforzheimer Stacheligel oder,
wirklich, lieber der.
Der Spandauer Sausack.
Also wenn RTL da diese Preisverleihung macht, dann weiß man, das ist einfach nur Rumgeschacher in ihren eigenen Reihen eigentlich sowas. Was ich aber nämlich auch nicht finde, ist, dass es halt natürlich, nachdem Kollege es beerdigt hat, keinen relevanten deutschen Musikpreis gibt. Gibt es, also ich wüsste jetzt keinen Preis, wo man sagt, oh, der hat diesen Preis gewonnen. Das ist wirklich eine Anerkennung oder eine Auszeichnung. Und der Echo war ja auch nur ein Preis für die, die am meisten verkauft haben. Hm. Eigentlich schade, dass das bis jetzt nicht geklappt hat, dass man Musik nicht wirklich auf so eine Art und Weise ehren kann mit einem Preis, der alle irgendwie abholt. Wo alles von Classic Jazz, aber wo es auch eine Jury gibt an Menschen, die, von denen man sagt, ja, die sind so lange irgendwie im Musikbereich, die haben so viel Verdienste geleistet oder arbeiten so lange in der Branche, und dass es das nicht gibt, finde ich echt merkwürdig. Liegt, glaube ich, auch ein bisschen an der Eitelkeit der eigenen, der vieler Firmen und was da alles zugehört. Ja, oder?
Vielleicht ist einfach der Musikmarkt inzwischen so aufgeteilt unter irgendwie zweieinhalb großen Playern, dass sie sich denken, ja, warum sollen wir hier nur überhaupt in eine Art Wettbewerb treten? Warum sollten wir unsere Musik mit Preisen veredeln oder durch Nichtbekommen von Preisen das irgendwie uns runterziehen lassen. Wir sind ja eh die Einzigen, wir können das bestimmen. Es müsste sowas wie eine unabhängige Jury geben, einen unabhängigen Musikpreis, der aber so eine gewisse Größe hat. Aber wer soll den finanzieren? Was ist denn am Ende die Plattenfirmen? Wenn die keinen Bock drauf haben, haben die keinen Bock drauf.
Mein Produzent hat mir was geschickt. Das
Moses?
Moses, der hat mir was erschickt, wo er gerade dabei ist. Aber da, glaube ich, muss ich mich erstmal nochmal einlesen. Habe ich nämlich noch nicht gemacht. Könnte was werden, was vielleicht mal ein bisschen weitergeht als nur so ein Preis, wo sich untereinander ein paar Leute auf der Bühne abklatschen, wie bei diesen Hip-Hop-Musikpreisen oder ähnliches. Mhm. Ich fand die Frage ganz interessant. So, ansonsten muss ich sagen, die meisten Preise gehen mir darum, also der Oscar ist für mich, finde ich, ein wichtiger Preis.
Die Tony Awards?
Die Tony Awards, ja. Bei den Grimme-Preis wollte ich nochmal sagen, gebe ich ehrlich zu, gibt's auch oft mal, lese ich irgendeine Sendung, wo ich denke, was die Scheiße hat einen Grimme-Preis gewonnen. Aber auch ganz viele Sachen, die ich gut finde, finde ich, ist wechselhaft teilweise.
Ja, hängt so von der Jury ab und ist natürlich auch schwer, jedes Jahr preiswürdige Produktionen rauszufinden. Manchmal gibt's auch schwache Jahre oder dann gibt's auch politische Preisvergaben, wo man dann denkt, weißt du, wie Paul Ronsheimer sich mal irgendwie den Journalisten des Jahres erquengelt hat, also wo dann, das sind immer meine Lieblingspreise, die, wo man dann so lange sich öffentlich beschwert oder mittelbar beschwert, bis die Preise verliehen werden. Wenn man so ein bisschen mit Abstand drauf schaut, ich finde den Satz immer ganz schön, ich glaube, Farin Urlaub hat das nicht mal gesagt, der nie mit den Ärzten zur Preisverleihung gegangen ist, was ich immer sehr konsequent und irgendwie auch ganz cool fand, weil Preisverleihungen sind eigentlich hauptsächlich für die Leute da, die sie verleihen. Und nicht für die Leute, die sie bekommen sollten. Und wenn man das so
aber
ein bisschen
gut war auch, also Tokotronic haben einmal einen Preis gewonnen, so einen Viva Nachwuchspreis, sind hin und haben ihn aber nicht angenommen.
Aus der Doku Hamburger Schule von Natascha Geier.
Ach ja, da ist es drin. Ne?
Ja, da ist das auch kurz drin, genau. Wo Jan Müller und Dirk so ein bisschen, ich sag mal, retrospektiv hätte man die rhetorischen Fähigkeiten in dem Moment höher eingeschätzt. Das war so ein bisschen überrumpelt und nicht so richtig überlegt, was sie sagen wollten.
Also jung, aufstrebend, erfolgreich, das sind wir alles nicht. Oder so sehen wir uns nicht, hat er, glaube ich, gesagt.
Genau.
Oder ähnliches, ne?
Aber war so ein bisschen.
Fand ich aber schon gut damals. Für die damalige Zeit, wahrscheinlich war das auch eine spontane Entscheidung von denen. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Preis heißt. Komet oder so.
Jung, aufstrebend, deutsch, ne? War das, glaube ich.
Jung, aufstrebend, deutsch.
Ich glaube, da war vor allem das Deutsch, das Adjektiv Deutsch, was ja jetzt inzwischen unvorstellbar wird bei der EM, wie viel Deutschlandfahren ich schon gesehen habe in irgendwelchen Kleinwagen, die mit laufendem Motor an der Ampel neben mir stehen und sich einen drauf runterholen, dass sie aus Deutschland kommen.
Ja, manchmal aber auch, dann fährt vor mir so ein Jeep, ne, und mit vier Deutschlandfahren, zwei vorne, zwei, ich denke mir auch so, oh Alter, ey, ne, und dann steigt dann Papa mit dem kleinen Jungen aus. Und wahrscheinlich ist der Junge mega Fan gerade und ich weiß es nicht. Ich will dann immer nicht so, dann denke ich immer so, vielleicht bin ich da auch manchmal dann zu streng. Ich finde es auch mal, ich könnte mir einfach, also diesen Move, mir diese Deutschlandfahnen ans Auto zu hängen, da kriege ich nicht.
Mein Vater war Staatsbeamter, Polizist und
ich weiß, dein Vater war aber ein großer Antifaschist in
der deutschen Polizei. Und er hat gesagt, wirklich, der war wirklich kein, ich würde sagen, jetzt kein klassischer Linker, sondern eher schon, ich sag mal, im autoritären Spektrum. Zu Hause. Ja. Und das galt als absolut verpönt, die Nationalhymne zu singen. Ging gar nicht. Also wer das Das war gar völlig undenkbar, dass das passierte.
Aber heutzutage hat auch nie einer, also da hat auch noch nie einer in meiner Familie dran gedacht, nee, dass man die National, also das ist überhaupt gar kein Thema, da will ich überhaupt gar nicht drüber.
Apropos kein Thema, wir müssen über ein Thema sprechen, was mir unter den Nägeln brennt. Ich werde zum letzten Mal diesen Jingle abfahren. Dieser Podcast ist wie das Leben, eine Timeline, die an unseren Augen, an unseren Gehirn, an unseren Herzen vorbeizieht. Und was muss ich diese Woche sehen? Du, das Hausboot ist verkauft worden?
Ich habe es auch gesehen, einem Reel von Finn Kliman.
Wusstest du das nicht? Ist
verkauft. Ich habe es auch. Ich habe es auch durch. Ich habe es auch genau wie ihr alle erst erfahren durch die Aufnahme.
Durch einen Anruf vom Bankberater.
Ja, genau. Das ist tatsächlich jetzt, dass wir an einem jungen, aufstrebenden Macher und ehemaligen Radrennprofi tatsächlich jetzt dieses Hausboot übergeben haben und verkauft haben. Letzte Woche gab es ein Treffen, vorletzte Woche auf dem Boot, da war ich auch da. Finn hat alles in die Wege geleitet, hat sich um alles gekümmert. Wir sind beide zu dem Entschluss gekommen. Ich habe lange gehadert, Jan. Ich rede mal ehrlich und offen mit dir. Na, du willst ja wir wollen ja den Real Talk haben. Ne?
Okay.
Ich habe erst überlegt, ich hätte gerne, es war ja auch alles meine Idee, dieses Scheißboot umzubauen. Und ich habe Finn damals, und wenn wir mal ganz vorne anfangen, als Günter Gabriel gestorben ist und ich irgendwann gelesen habe, dieses Boot steht zum Verkauf und rostet vor sich hin, habe ich immer diesen Traum, dieser Traum in mir aufgelodert, ich hätte gerne ein Hausboot. Damals wusste ich schon, dass ich das alleine nicht hinkriege, dieses Boot umzubauen. Finn Kliman, den wir alle damals aus dem Internet kannten, hatte und ich hatten uns gerade kennengelernt, eine Woche bevor diese Idee aufkam. Ich habe ihn ein einziges Mal getroffen. Es ging darum, er hat mir seine Platte vorgespielt. Wir mochten uns, es war total schön, ihn kennenzulernen und ich dachte, geil, wir machen jetzt dieses Hausboot, das ist ein Machertyp, auch ein verrückter Typ. Es ist jedenfalls nicht zu dem gekommen, was wir beide vorhatten, ein Hausboot zu errichten, wo man viel Musik machen kann, was wir vermieten und was so eine kleine Oase in Hamburg wird. Wird es jetzt vielleicht trotzdem doch mit einem anderen Inhaber, nämlich mit Rick Zabel. Das ist der Sohn von Erik Zabel.
Der Radrennfahrer, von dem habe ich Autogramme vom Bremer Sechstagerennen, habe ich letztens noch im Keller gefunden. So Bücher, wo ich immer früher rumgerannt bin, Autogramme gesammelt habe. Und Erik Zabel war auch mit dabei. Der Vater von Rick Zabel. Und der ist in Köln. Seine Base ist in Köln, glaube ich. Kann das sein?
Die Base ist, glaube ich, in Köln. Ja. Er ist sehr viel in Hamburg, ja. Cooler Typ, junger Typ, hat voll Bock, was zu machen.
Was macht er damit? Musste der sowas wie... Wenn man so ein altes Nazi-Gebäude kauft vom Staat, dann muss man immer so ein Nutzungskonzept vorlegen, damit einem das verkauft wird. Hat er ein Nutzungskonzept vorgelegt für das Hausboot?
Nee, der hat nichts vorgelebt, aber er hat erzählt, was er alles machen will. Und 10 Minuten, nachdem wir den Vertrag unterschrieben haben, kamen auch schon 2 Autos am Deich an mit so Kumpels, die schon so...
Mit Molotow-Cocktails und einem Flammenwerfer. Nee,
nach dem Motto so, Alter, geil, du hast das Hausboot jetzt und so. Und er hat das Hausboot jetzt tatsächlich. Und er wird die Homepage und die Sachen eigentlich weiter übernehmen, hat er mir gesagt.
Er kriegt die Homepage auch mit dazu zum Hausboot?
Er kriegt die Homepage auch mit dazu und kriegt sogar noch mein altes Klavier, was da drin ist.
Nein.
Ich habe mein Klavier drin gelassen. Ansonsten will er das Studio hinten, glaube ich, rausnehmen und wird da was anderes reinbauen.
Was denn, ein Pool oder was hat er da vor reinzubauen?
Nee, er wird es auf alle Fälle weiter vermieten, wird vielleicht noch einen weiteren Schlafraum oder einen Wohnraum da reinbauen.
Hat er denn Mietsbrauchrecht vereinbart?
Also, er sagt, ich kann immer vorbeikommen und ich kann mir immer, aber ich gucke gerade schon nach einem neuen Hausboot. Also wenn jemand da draußen irgendwie ein Hausboot, was kleineres hat, nee, ich weiß, was ich jetzt haben möchte, ein Boot mit Motor, mit dem ich rumfahren kann. Das Einzige, was mich immer gestört hat daran, ist, dass man das Boot ja nicht bewegen konnte, außer man hat ein anderes Boot gehabt, dass das schleppt bzw. zieht. Und es ist mir ein bisschen schwer gefallen, das Boot zu verkaufen, ehrlich gesagt.
So, aber
richtig
jetzt,
leicht fiel's nicht.
Jetzt ist es weiterhin guten Händen. Ist doch schön, ich hab's nur diese Woche gesehen, dachte, ich spreche dich mal drauf an. Ist doch schön zu wissen, dass es am Ende erstmal überlebt hat. Ihr habt das Boot ja gerettet. Das wäre sonst wäre das nicht mehr da.
Und jetzt, also das wäre auf alle Fälle nicht mehr da. Ich habe hier gerade gestern so eine Mappe aufgemacht. Ich bin ja umgezogen, in meinem Keller sind zu viele Kartons und ich habe eine Mappe aufgemacht mit so viel Sachen noch von Günter Gabriel, mit Bildern und sonst was. Es war schon krass, dass wir am Anfang einfach, also der Abriss-Trupp von Finn Kliman, ne, der am ersten Tag kam, da wir haben wirklich einen Container von Sachen weggeschmissen, auch persönliche Sachen von Günter Gabriel. hat sich keiner mehr gemeldet. Ich habe so ein bisschen gedacht, wäre es meine Aufgabe gewesen, das Erbe von dem zu verwalten, dafür war ich dem Typen einfach nicht nah genug. Dafür war ich dem auch nicht, also ich fand den schon faszinierend, aber auch im Negativen wie im Positiven. Das war ein Mann mit Licht und Schatten, da gibt es genug Geschichten drüber. Vor allem habe ich sein halbes Leben, also viele Sachen dann doch noch hier. Viel hat wurde aber auch weggeschmissen. Und das Boot wäre eigentlich hätte jeder andere hätte dieses Boot nicht gekauft. Es lag ja auch schon lange leer rum. Es war einfach eine Schnapsidee, das nochmal wirklich zu renovieren. Hat unfassbar viel Geld gekostet. Jetzt ist es ein schickes, geiles Boot. Aber es sind viele Sachen passiert, die dazu geführt haben, dass das dann noch nicht das so geworden ist, wie es hätte werden können. Und das ist nun mal das
Leben. Mal gucken, was jetzt passiert. Wir drücken auf jeden Fall Rick heißt Rick er alle
auf Daumen. Auf alle Fälle die Daumen. Viel Glück mit dem Boot. Hast einen guten Schnapper gemacht, mein Freund.
Ja, guck mal, siehst du, dann wäre das jetzt also quasi die erste Rubrik, die wirklich bei Fest und Flauschig komplett abgeschlossen ist. Ich mache nochmal den Abbinder und wir sagen auf Wiedersehen.
Einmal Hausbruch. Noch hören den Song, Tschüss. Den du mit viel Liebe gemacht hast.
Jetzt auf die Reise, Kapitän Oliver. Tell uns ein Stahl, wir wollen wieder Boot.
Hey Kapitän Oliver, hey Kapitän Oliver.
Shanties. Das sind meine Shanties.
Meine
das.
Shanties sind da wieder.
Meine Shanties. Hey. Kurzer Musiktipp.
Ja, jetzt, wir gehen mal kurz in die Pause und machen vor ein bisschen Musik.
Könnt ihr noch das komplett sicke Video von Deichkind, das seit Donnerstag 12 Uhr raus ist. Ich möchte es jetzt einmal reinwerfen, sonst hättest du es eh gemacht. Hast du schon gesehen?
Ich hab's noch nicht gesehen. Könnt ihr noch?
Es ist wirklich langsam, es ist wirklich komplett verrückt. Es ist wirklich verrücktes Video. Also richtig, also wirklich gruselig. Es ist gruselig.
Ja, gut gruselig?
Ja, na klar, gut gruselig. Sehr gutes Video, sehr guter Song, sehr gute Kombination aus Musik und Video. Hiermit empfohlen und auf die Fidi und Bumsi Playlist könnt ihr noch von Deichkind und das Video, vor allen Dingen mal das Video gucken, bitte. Ey, Leute. Oh, Alter.
Das gucke ich mir jetzt gleich mal in der Pause an. Ich würde am liebsten heute mal eine ganze Platte auf die Liste packen. Eine Platte, die ich mir gestern Abend angehört habe. Alle mögen Kate Bush, alle lieben Kate Bush, alle reden von Running Up That Hill, vor allem seit der Song nochmal durch die Serie Stranger Things ein großer Hit wurde. Sie Cloudbusting, tolle Songs gemacht, kennt man alles. Aber wisst ihr eigentlich, welches die wirklich genialste Platte von Kate Bush ist? Es ist die Platte, die sie 1980 rausgebracht hat und die Platte, 82. Die Platte heißt The Dreaming und das war die Platte, die rausgekommen ist, bevor Running Up That Hill, diese große Hitplatte rauskam, und ich finde, da ist sie wirklich am Peak ihrer Kunst, und diese Platte ist so geil, so verspielt und hat eigentlich keinen großen Hit auf dieser Platte, aber wenn man die durchhört, weiß man eigentlich, wie genial diese Frau ist und was für geniale Musik sie gemacht hat. Deswegen hört euch doch mal bitte die ganze Platte von The Dreaming an. Ich fand als Kind dieses Cover, ich hatte das damals gesehen bei einer Klassenkameradin, und wie sie da diesen Typen so küsst und so wegguckt, so ein bisschen verrückt fand ich das alles, und hab aber die Platte damals schon gehört und jetzt wieder, und diese Melodien und die ganze Art und Weise hat so viel vorweggenommen, dass ich euch bitten möchte, einmal die ganze The Dreaming von Kate Bush in einem durchzuhören. Es ist wirklich ein Album, das sich lohnt. Deswegen packe ich aber auch einen Song, zwar There Goes the Tenor, There Goes a Tenor von dieser Platte auf die Liste, aber die Bitte ist, hört die ganze Platte an. Es lohnt sich wirklich. Die ist fantastisch, finde ich. Meiner Meinung nach mit Abstand ihre beste. Ein Meisterwerk, was nicht so richtig die Anerkennung bekommen hat. Deswegen ist das mein Tipp für heute eigentlich. Und sonst habe ich auch gerade mal nichts, außer natürlich den neuen Song von Fountains D.C. Ich freue mich so auf die Platte, der auch schon wie die erste Single wieder mal richtig gut ist. Und der Song heißt, das sage ich euch jetzt, der Song heißt Favorite. Mhm. Favorite von Fountains D.C. Irische Band, richtig gute Band. Die beiden Songs packe ich auf die Fidi und Bumsi-Liste. Und wir machen gleich nämlich noch die großen Fünf, Jan.
Ja, die großen Fünf. Und ich habe außerdem eine neue Rubrik mitgebracht, weil es gibt viele offene Fragen zum Thema Elektromobilität. Ich weiß auch bei dir. Und ich möchte so ein bisschen freundschaftliche Kaufberatung, vielleicht ein paar Fragen beantworten. Einfach jetzt ab und zu mal so mein Herzensthema, nachdem du ja hier mit Metal schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich.
Ja, ich find's gut. Elektro ist dein, wenn da wirklich? Nicht mal die Elektro, wenn die dich da nicht mehr irgendwie
ich sagte, ich würde nicht füttern. Nicht aus Geldgründen, wenn es soweit ist, natürlich aus Geldgründen, aber das ist das einzige Segment, für das ich momentan aus politischen Gründen, nur aus politischen Gründen, interventionistisch gedacht, einfach quasi aus aktivistischen Gründen Werbung machen würde für Elektromobilität. Und wenn da keiner Geld für bezahlt, dann machen wir das jetzt einfach hier. Hast du gerade gepupst?
Ich hab genießt. Die Achselhülle.
Was war das denn gerade?
Ich hab genießt.
Ja, also so, wir machen jetzt eine kleine Pause.
Kleines Päuschen, ich hol mir mein Bier jetzt.
Ihr macht jetzt ein kleines zweites Frühstück. Ihr kommt mal runter vom Stepper. Ihr macht jetzt mal einen Obstsalat. Alles, was noch im Kühlschrank ist, eine Banane, halbe Birne, Apfel, alles zusammen, klein bisschen Zitronensaft drüber und dann treffen wir uns gleich wieder hier mit einem kleinen, jeder mit einem kleinen.
Ich freue mich schon auf die Nacho-Platte heute Abend. Beim Spiel mache ich wieder Nacho-Platte. Ich hab dir meine Nacho-Platte letztes Mal geschickt.
Du hast mir ein Foto geschickt und sie sah fantastisch aus mit den Bohnen.
Und weißt du was, ich habe jetzt für eine große Gruppe an Menschen, es sind viele Leute gekommen, es war ein kleines Fest beim letzten Gucken bei mir und kamen viele auch Nachbarn irgendwie. Ich habe hier so ein bisschen außerhalb von der Stadt inzwischen mich in der Sackgasse hier ganz gut angefreundet mit den anderen und ich habe eine Nacho-Platte für alle gemacht. Ich habe 5 Tüten Nachos auf ein Blech getan, habe das durchmischt mit 3 verschiedenen Paketen Reibekäse und oben drüber noch mal Mozzarella gemacht. Dann habe ich noch auf ein Segment des Blechs habe ich Jalapenos, das habe ich von dir klein geschnitten und zwar nicht
aber
so ganz.
Aber nie zu viele, weil ich finde, die sind so übermächtig, die können dir manchmal den ganzen Geschmack wegnehmen
und deswegen,
von den anderen Sachen.
Deswegen musst du die klein schneiden und habe ich die mit in ein Drittel war mit Jalapenos.
So Mix Pickles mäßig.
Ja genau, für die Erwachsenen. Und dann habe ich noch Chilibohnen, 2 ganze Dosen Chilibohnen mit noch ein bisschen extra Chili angemacht, damit ein bisschen schärfer sind und habe so eine leckere Guacamole gemacht. Oh, und eine leckere Käsesoße. Es war so lecker und ich habe die ganze Zeit dabei an dich gedacht, weil es dein Gericht ist, was du
ich
in
meinem liebe es. Und weißt du was? Das dritte Gruppenspiel gucke ich mir auch an, nur für den Nacho-Teller. Wirklich.
Ja. Ah!
Mit einer authentischen Guacamole.
Wir sind wirklich? Gleich wieder
die
da.
Ich habe ja die beste in Mexiko hier gegessen. So,
ich kann dir kurz mein Guacamole-Rezept gleich noch durchgeben.
Machen wir privat. Wir haben noch so viel auf dem Zettel und wir sind schon wieder so.
Oh.
Die Leute können nicht immer so lange.
Ja, wir geben zu viel.
Wir geben echt zu viel. Die Leute wollen lieber einfach besinnungslos rumscrollen im Internet, also auf Reels, anstatt irgendwie was Ganzes so am Stück zu hören, glaube ich.
Wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig. Bis gleich, Freunde, innen.
Bin krankgeschrieben, bin gerade aus dem Krankenhaus raus. Träumerschlaumer oder wie man halt die Scheiße nennt, Alter. Mir tut der ganze Nacken weh, Alter. Und einen Schock habe ich.
Ja. Hier ist Fest und Flauschig. Ja, das ist es. Heute ist der 23. Juni 2024. Ist bald schon Sommerpause, ne? Wir haben noch weniger als einen Monat. Dann gleiten wir in die große Fest und Flauschig Spotify Sommerpause.
Ja, relativ spät, finde ich, oder?
Ich weiß gar nicht, nach welchem Bundesland wir uns da immer richten. Mit unserer Ferienplanung. Dieses Jahr ist Bayern, glaube ich, am spätesten dran. Bremen und Hamburg waren früh dran. Nordrhein-Westfalen ist irgendwie in der Mitte. Wir sind auf jeden Fall recht spät. Also wir sind, aber ich glaube, Bayern ist eine Woche, nachdem wir weg sind, ist Bayern dann auch erst weg. Also wir sind ein bisschen eher als Bayern dran mit unserer Pause. Das aber nur am Rande. Olli, ich habe einen tollen neuen Jingle gebastelt, weil es haben sich Fragen aufgestaut, vielleicht nicht gerade bei dir, aber bei vielen ZuhörerInnen. Deswegen haben wir ein neues Segment in der Sendung. Das habe ich jetzt autokratisch eingeführt.
Es hat sich ja schon angebahnt, glaube ich, dass du ein neues Steckenpferd hast und wo du bereit bist, mit der Öffentlichkeit drüber zu reden.
Und
bei jemand, der so verschlossen ist wie dir, ist das auch wirklich ein Step, finde ich.
Und das ist ganz ehrlich, das ist tatsächlich, alles, was ich darüber weiß, ist privat, praktisch erfahren oder angelesen. Das ist wirklich eine echte private Leidenschaft. Es handelt sich um das Thema Elektromobilität. Und das ist die neue Rubrik hier.
Fest und Flauschig präsentiert.
Hau dich mal elektrisch. Hau dich mal elektrisch. Hau dich mal elektrisch. Hau dich mal, es ist so geil.
Ladesäule, AC/DC, Kilowatt.
Es ist so geil.
Starkstrom, Strom, Tanken, Ladenetz.
Es ist so geil.
Elektro-Umschau.
Elektro-Umschau.
Die elektrische Show.
Die elektrische Show. Jan und Olli.
Es ist so geil.
Ja, ist die neue Rubrik, die heißt Elektro-Umschau. Ja. Die elektrische Show mit Jan und Olli. Und da werde ich das Thema Elektromobilität von der praktischen, theoretischen, philosophischen und komischen Seite beleuchten.
Genau. Und ich werde auch in dieser Rubrik stattfinden, und zwar werde ich über einen Elektro-DJ oder eine DJ der Vergangenheit, eine Legende reden und so ein bisschen Zeit. So zum Beispiel Sven Feth. Du redest darüber und ich mache ein bisschen was über Sven.
Nein, es geht um Elektroauto. Nein. Jetzt mach doch meine Rubrik nicht kaputt. Jetzt weiß ich, wie du dich immer fühlst bei Metal am Mittwoch. Ich habe erstmal zwei E-Mails, die aufgelaufen sind, von zwei Nutzern, die beide nicht wollen, dass ich ihren Namen nenne. Der erste Nutzer ist anonym. Ich lese mal vor. Servus, Herr Böhmermann. Ich bin seit geraumer Zeit Follower Ihrer Arbeit. Ich schätze vor allem, dass Sie auch unangenehme Themen bearbeiten. Ich weiß nicht, ob die Elektromobilität dazu zählt. Wahrscheinlich schon. Jetzt schreibt er weiter. Leider finde ich Ihre Werbeoffensive für Elektromobilität momentan etwas schwierig. Aus privater finanzieller Sicht finde ich das zwar super, in Klammern dient meinem Arbeitgeber, oho. Aus ökologischer Sicht frage ich mich aber schon, woher Ihre Motivation kommt. Zum aktuellen Zeitpunkt kann man meines Erachtens guten Gewissens nur empfehlen, wenn du unbedingt ein Auto kaufen möchtest, kauf bitte ein gebrauchtes. Wir brauchen nachhaltige und keine Werbeoffensive, die Leute dazu bringt. Wir brauchen Nachhaltigkeit und keine Werbeoffensive, die Leute dazu bringt, neue E-Autos zu kaufen oder noch schlimmer, leasen. Genau, just my two cents. Das ist völlig richtig. Alles, was ich zum Thema Elektromobilität...
Finde ich gut, dass du auch kritische Fragen angehst.
Total. Alles, was ich zum Thema Elektromobilität sagen kann, steht unter dem Vorbehalt des folgenden Satzes. Wenn ihr euch ein Auto kauft, also wenn ihr euch quasi durch alle Alternativen durchgewurschtelt habt und es vielleicht nicht anders geht oder euer Auto auseinanderfällt oder nicht aus Luxus und weil ihr unbedingt wollt oder weil ihr, keine Ahnung, Geld über habt oder sowas, sondern wenn ihr euch ein Auto kauft, dann kauft euch ein Elektroauto. Das ist ganz viele Wenns und ein Dann. Das ist natürlich richtig, dass individuelle Mobilität nicht die Zukunft sein kann und dass es sehr teuer ist. Und das schlägt auch in diese Kerbe, schlägt auch die zweite Mail.
Da kann aber in 2 Jahren kommen die Chinesen mit den Autos.
Nämlich. Nein, die sind jetzt schon da.
Achso, die sind schon da.
BYD, der EM-Sponsor, der große EM-Sponsor, der Volkswagen abgelöst hat als Turniersponsor bei der EM, ist ein chinesischer Autohersteller, der wirklich Milliarden gerade in den europäischen und auch in den deutschen Markt pumpt. Und hier mit chinesischen Autos. Siehst du das Autos. Mit
positiven
Absolut. Und ich bin auch ein totaler Gegner der Strafzölle gegen die chinesischen Autobauer, die übrigens fast genauso deutsche Autobauer treffen, weil die in China produzieren. Also bis zu 20% auf importierte Elektroautos aus China soll eingeführt werden in Europa ab Anfang Juli, wenn es bis dahin keine Einigung gibt, weil die Chinesen den Automarkt für Elektromobilität wahnsinnig subventionieren und damit den Wettbewerb verzerren, einerseits. Andererseits kann man aber auch sagen, ey Leute, ganz ehrlich, Deutschland, Europa, wir haben den Verbrennermarkt so subventioniert, unsere ganze Gesellschaft läuft auf Benzin, auf Verbrenner. Das passiert hier seit Jahrzehnten und es kratzt niemanden. Ich finde, ich bin ein großer Freund von chinesischen Elektromobilen und asiatischen Elektromobilen, weil sie einfach unserer Zeit voraus sind, weil sie gecheckt haben, dass das die Zukunft ist und weil es die geileren Autos sind. Sorry, not sorry, ist einfach so. So, aber pass auf, jetzt kommt's. Hier schreibt nämlich der Christoph. Lieber Herr Böhmermann, eine Frage, bei der Sie vielleicht weiterhelfen können. Die CDU ist der Verbrennerliebe verfallen. Das ist wohl fürs nächste Jahr einer der Schlagsätze, wenn sich da nicht noch was schlagartig ändert. Verbrenner aus, doch nicht beschließen. Und ich komme nicht richtig mit, schreibt der Christoph. Im direkten Vergleich sind die Unterschiede vom E-Auto zum Verbrenner doch eigentlich nur marginal. Beide bieten die Möglichkeit, seinen Jahreslohn auf einen Schlag zu versenken, um den Nachbarn zu zeigen, wer der Dude ist. Beide können am Wochenende ausführlich gepflegt und poliert werden. Beide können aggressiv beschleunigen und haben eine Lichthupe. Beide gibt es in XXL-Übergröße, die ein sicheres Gefühl geben, ein Safe Space. Da bleibt allein der Tankstutzen. Lediglich der Verbrenner hat einen Tankstutzen. Ansonsten alles gleich. Mir fällt wirklich kein anderer Unterschied ein. Und ich bin als gelernter Karosseriebrauer vom Fach, schreibt der Christoph. Und das stimmt natürlich. Und auch da wieder, wenn man überhaupt sich ein Auto kauft, dann Elektroauto. Es geht nur um das Wenn, um das Wenn, um das Wenn. Und jetzt habe ich was für dich. Ein kleines Lexikon. Ja. Weil viele sich immer fragen, hey, wie läuft denn das eigentlich mit dem Aufladen? Wenn man jetzt eine lange Strecke fahren möchte und so ein Elektroauto schafft ja nur so 300 bis maximal 400, so die normalen, die man so kaufen kann, aber in der Praxis sind es gar nicht so viele Kilometer. Da muss man ja aufladen unterwegs. Und wie funktioniert das eigentlich? Da habe ich für dich, mein lieber Olli, so einen kleinen Hinweis. Es gibt inzwischen an allen Raststätten, an ganz vielen Tankstellen, an vielen Autohöfen Schnellladesäulen, wo man sowohl AC als auch DC laden kann. Was ist der Unterschied, Olli? AC und DC?
AC, ja, Wechselstrom, Gleichstrom, weiß
genau.
Ich doch.
Genau, DC ist Gleichstrom, das ist immer ein bisschen schneller und das geht an einigen Ladesäulen bis zu 350 kW. Da kann man so einen richtigen herkömmlichen Akku, ist so, keine Ahnung, 60 bis 80 kW, den ballerst du da in einer Viertelstunde voll. Das ist einmal auf Klo gehen und dann fährst du einfach weiter. Und das kann man inzwischen überall machen. Was ich mich aber schon frage, und da ein kleiner Kritikpunkt an der Ladeinfrastruktur. Ein Kilowatt kostet so im Schnitt zwischen 69 und 89 Euro an Schnellladesäulen mit DC. Ich frage mich, wie kann das sein, wenn mein in meinem Haushalt eine Kilowattstunde, ja, selbst Ökostrom, für 32 Cent zu haben ist? Warum muss ich über das Doppelte bezahlen?
Ulrich hat mir heute Morgen geschrieben, hey Olli, wegen E-Autos, es lohnt sich auf jeden Fall zu Hause zu laden. Erstens, preislich, falls du Solar hast, kannst du im besten Fall sogar umsonst laden. Und zweitens, Komfort. Du kannst vor einer langen Fahrt zu Hause vollladen und gleich starten. Außerdem haben viele Tarife eine Blockiergebühr. Das heißt, nach circa 4 Stunden zahlst du eine extra Strafe. Dann rate ich dir vor dem Kauf, die Ladegeschwindigkeit des Autos zu erfragen, auch im Winter. Das Stichwort ist Akku-Vorkonditionierung. Ansonsten stimmt alles, was Jan sagt, und du wirst es nicht bereuen, wenn du dir ein E-Auto holst. Liebe Grüße, Ulrich.
Ja, es ist tatsächlich so, man fährt an Benzintankstellen vorbei und denkt so, das habe ich einfach hinter mir gelassen. Das mache ich ja seit Jahren schon. Und das ist ein ganz tolles Gefühl. Das ist gar nicht so überheblich, wie man jetzt denkt.
Für eine Beefy musst du immer halten, Jan.
Und das mache ich auch total gerne. Ich halte auch gerne zum Essen kaufen, zum Belmanda-Riegel holen oder zum Veggie-Karazza holen. Immer noch eine Tankstelle oder wenn ich mir ein Getränk holen möchte. Aber nicht mehr, um eine brennbare Flüssigkeit in ein Auto reinzupumpen, was dann unter der Motorhaube verbrennt und dann knallt das und explodiert und hat einen Wirkungsgrad von 30% und produziert ansonsten nur Hitze. Nee, ich fahre mit einem Wirkungsgrad von 80%. Ich bringe meine Energie direkt auf die Straße und es ist das geilere Gefühl. Es ist wirklich
was. Weißt du, was ich mir gerade einfällt? Du bist mit diesem Thema genau richtig bei der Radio 1-Sendung der Autopapst. Die lief immer sonntags, so läuft immer mit Patricia Pantel.
Gibt's morgens das noch?
Um 10. Gibt's immer noch. Der Autopapst ist immer noch am Start. Und der, da geht's immer noch um alte Verbrenner. Und wenn die mal so ein junges, frisches Blut da brauchen, noch so einen dritten, so ein E-Auto, dann sollten die dich einfach dazuschalten. Patricia Pantel, falls du das hier hörst, falls du immer noch den Autopapst jeden Sonntag da ausfragen musst oder er dich da irgendwie vollschweigt, nimm dir Jan Böhmermann auch mal zur Brust. Dann hast du gleich jemanden, der vielleicht auch die neue Welt, ich weiß aber nicht, vielleicht sind die inzwischen da auch schon angekommen in der E-Auto-Welt. Ich habe das eher länger nicht mehr gehört, aber ich bin mir relativ sicher, dass es das immer noch gibt seit vielen, vielen Jahren.
Es ist auf jeden Fall ein großes Abenteuer, auf das man sich erstmal einlässt, wenn man wirklich radikal umsteigt und auch nicht so eine Hybrid-Scheiße braucht, keine Sau. Es ist kompletter Quatsch. Und ich habe absolut kein Verständnis für, wenn Industrie das nicht schafft, klarzukommen, muss man echt sagen, ey Leute, ganz ehrlich, get your shit together und wenn ihr keine geilen Autos herstellt, dann kaufe ich mir einfach ein chinesisches. Ihr seid doch immer so für den freien Markt, dann ja, so ist es halt. Das ist die unsichtbare Hand des Marktes, so ist es einfach. Chinesische Autos wirklich wahnsinnig gut, inzwischen auch in vielen Kooperationen. Und die Ladegeschwindigkeit und Vorkonditionierung, das bedeutet, dass man manchmal den Akku anwärmen muss, damit er möglichst effizient Energie aufnehmen kann. Und die ganzen Cracks, also die richtig Hardcore-Elektroauto-Cracks, die laden ihren Wagen auf langen Strecken immer nur auf zwischen 20, ja, wenn sie bei 20% sind, dann wird aufgeladen und nie mehr als 60%. Weil das ist die Phase der Batterie, sage ich, oder der
Abschnitt. Und der Memory-Effekt, gibt es nicht.
Also vernachlässigbar, marginal. Aber zwischen 20% und 60% kannst du am schnellsten aufladen. Und wenn du an so eine Schnellladesäule gehst, zum Ende zum Beispiel Ioniq 5 hast. Ioniq 5, Hyundai, würde ich sagen, Familienauto, sieht so ein bisschen aus wie eine A-Klasse von außen, so eine alte, passen, ich glaube, 6-7 Leute rein, Riesenauto von innen, ist aber eher so ein Family-Van und der lädt auf mit, ich glaube, 500 kW oder so, ultraschnell, und da bist du dann wirklich innerhalb von 5 Minuten fertig, wenn du von 20 auf 60 machst. Und ich habe mal einen gemeinsamen Bekannten von uns, den wir beide kennen, an einer Ladestation in Paris oder Bordeaux getroffen, der quasi seine Ladestation in ein kleines Schulheft eingetragen hat und ganz minutiös geplant hat, an welcher Ladestation er für wie viele Minuten steht. Und mit dem konnte man sich gar nicht unterhalten, weil er hatte voll Druck. Er musste nämlich um 11.17 Uhr schon an der nächsten Ladestation sein. Ist eine ganz andere Art zu reisen.
Das ist ja eine voll die Diktatur. Geht ja gar nicht. Da werfe ich mich ja diesem.
Nein, das kann man,
wenn man. Das ist Günther Jauch gewesen, oder? Mit diesem Heft.
Das verrate ich dir, wenn die Sendung fertig ist. Nein, das ist jemand, den du auch kennst, aber ein sehr sympathischer Elektro-Geek, der noch länger im Game ist als ich. Aber was der kommunikative, noch ein positiver Vorteil für dich. Selten kann man so schön mit netten Leuten quatschen wie an der Ladestation. Man wird angequatscht, wenn man ein bisschen erfahren ist, kann man Leuten zeigen, wie das geht. Man kann Fragen beantworten. Für dich perfekt. Es ist wie Gassi gehen eigentlich mit Juri.
Jetzt, wo Social Media von den Radikalen unterwandert wird, dann trifft man sich halt jetzt an einer Ladesäule, ja, oder? Das ist das neue Social Media, das echte Leben, oder?
Und ich war mal Dammerberge, Ionity-Station, und da hält so ein ganzer Bus mit Rentnern, die irgendwie auf dem Weg zu Schnitzel-Ewald waren. Und die standen alle am Wagen. Und ich hab die durchberaten. Ich habe mich gefühlt wie im Bioladen bei dir früher in Schmargendorf an der Fleischstick. Ich habe einfach 70 Rentner kostenlos elektromobilitätsmäßig beraten. Es war ein Riesenspaß. Ich auch zugänglich, total nett, ich beantworte alle Fragen und ich habe noch nicht ein einziges Mal so richtigen Ärger gespürt, weil selbst wenn zum Beispiel, Worst Case Szenario, du kommst an einer Ladestation, Schnellladestation, willst eigentlich gern weiter, aber alle Ladestationen sind blockiert, weil die sind nicht geil ausgebaut, noch gibt's viel zu wenige, trotzdem, selten gibt's Stecherei, die fahren verständnisvoll weg, die laden auch nicht bis auf 99% voll, sondern die merken schon, okay, da will jemand auch ran, dann fahren die bei 75% schon runter, weil das denen reicht bis zum nächsten. Es ist eine ganz nice Community. Die Arschlöcher sitzen eher in den Tesla-Ladestationen.
Ja. Trotzdem hat er das Ding ja, guck mal, kann man ja auch nicht anders sagen. Er hat ja der große Impulsgeber gewesen, ne?
Muss ich sagen, er zieht es aber nicht richtig durch, weil er hat momentan andere Sachen im Kopf. Zum Beispiel Weltraum und Rechtsextremismus. Deswegen kann er sich nicht auf die Infrastruktur, aber es gibt ein neues Gesetz, das war das Letzte, was ich sagen wollte, dann habe ich auch schon wieder, mache ich die Rubrik zu. Ein neues Gesetz wurde gerade auf den Weg gebracht vom Bundeskabinett, von der Ampel, hat man kaum was von gehört. Und zwar gibt es demnächst eine Ladesäulenpflicht für Tankstellen. Alle Tankstellen, Betreiber, die mehr als 200 Tankstellen haben, es gibt so zwei Handvoll von Leuten, von Firmen, für die dies betrifft, die müssen ab 2028 pro Tankstelle mindestens eine 150 kW Schnellladesäule installieren. Das ist für dich nochmal ein kleiner Hinweis, ein kleines Trostpflasterchen. Das Konzept Tankstelle wird nicht aussterben. Und ich spüre, wenn ich hier vor mich hin referiere, wie ich dich langsam aber sicher verliere. Deswegen machen wir einfach die Rubrik wieder zu.
Fest und flauschig präsentiert.
Trau dich mal elektrisch. Trau dich mal elektrisch. Trau dich mal elektrisch. Trau dich mal, es ist so geil.
Ladesäule, AC/DC, Kilowatt.
Es ist so geil.
Starkstrom, Strom, Tanken, Ladenetz.
Es ist so geil.
Elektro-Umschau.
Elektro-Umschau.
Die elektrische Show.
Die elektrische Show. Jan und Olli.
Es ist so geil.
Ja. Das ist die neue Rubrik, das gefällt mir gut.
Gefällt mir gut, kann ich ein bisschen zuhören. Ich brauche noch ein paar Einspieler von so ein paar Elektrogrößen, die dann dazwischen so, hi, hier ist Elon Musk, thank you, Jan, for supporting. Aber wenn ich den kriege für so ein Shoutout für Fest und Flauschig, dann wäre das doch okay, oder?
Ich habe jetzt gerade ein Interview gelesen mit dem Europachef von BYD oder BYD oder wie auch immer, das ist dieser neue EM-Sponsor, der jetzt den Automarkt aus China überrollen möchte hier in Europa, der wohl so ganz zurückgenommen sei. Das sind alles Leute, die werden solche O-Töne niemals abgeben, weil die haben businessmäßig zu tun, die haben Excel-Tabellen im Kopf und die müssen sich um andere Sachen kümmern. Die können noch nicht den Ruhm hier, den Podcast-Ruhm einfahren, wie die Heavy-Metal-Leute das können. Das ist noch nicht in 20, 30 Jahren vielleicht.
Zum Grimme-Preis nochmal ganz kurz zurück, hatte ich gestern ganz vergessen, wir hatten ja vorhin kurz über den Grimme-Preis geredet. Es gibt eine Dokumentation, wollte ich unbedingt sagen, habe ich mir ja noch nicht ganz so angeguckt, gibt es jetzt in der ARD-Mediathek, die heißt Drei Frauen, ein Krieg, handeln von den ersten Kriegsreporterinnen der Geschichte, die akkreditiert worden sind damals und ihre Sicht erzählen. Total faszinierend, total tolle Doku, völlig zu Recht mit dem Grimme-Preis und noch anderen Preisen, glaube ich, ausgezeichnet und könnt ihr euch jetzt angucken. Gibt es in der ARD, glaube ich, ist das, ne?
ARD Mediathek. Ich habe das Gefühl, wir haben die immer so getriezt, wir haben immer so Scherze gemacht und jetzt, guck mal, jetzt sind alle mal immer reingegangen, um zu checken, ob es wirklich so schlimm ist und dann, weißt du was, auf einmal haben sie festgestellt, Mann, geiler Content und die ARD liefert, da sind immer so geile Sachen in der ARD Mediathek.
Ja, absolut geile Sachen.
Wirklich,
kann man
ne?
nicht sagen. Kann man nichts gerade hören. Florian hat sie mir gezählt, genau. Dokumentation und Reportage, Drei Frauen, ein Krieg. Gibt auch eine Verfilmung dazu. Das ist die Dokumentation, die ihr in der ARD-Mediathek bekommt. Geht eine Stunde 44 Minuten.
Wollen wir jetzt eigentlich das machen, was wir geplant hatten? Weil dann will ich das auch mal vorlegen.
Ich glaube, das machen wir Mittwoch. Ups, es geht hier auch noch
die Dokumentation. Nein, komm, lass uns das doch mal durchziehen, komm.
Wirklich?
Ja, komm, hier ist es. Zieh mal durch jetzt.
Die großen Fünf. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Komm, wir geben.
Wir geben den Leuten viel zu viel. Ich habe eine Mail bekommen, Jan. Ich lese dir mal vor, ja? Hi Olli, ich hatte gerade eine super Idee für die großen fünf. Und zwar bin ich gerade auf dem Nachhauseweg gewesen. Es ist schon späterer Abend und nicht mehr so viel Verkehr. Ich bin dann über eine rote Ampel gegangen, da keine Autos mehr auf der Straße waren. Was ja auch irgendwie völlig normal ist. Mir ist dann aber eingefallen, dass ich als Kind irgendwie dachte, dass rote Ampeln eine größere Rolle in meinem Leben spielen würden. Also, dass man auf gar keinen Fall bei Rot über die Straße gehen darf. Das hat mich dann auf die Idee gebracht. Die großen fünf Dinge, bei denen man als Kind dachte, sie würden im späteren Leben eine größere Rolle spielen, als sie es in Wirklichkeit tun. Da sind mir dann zum Beispiel auch Läuse eingefallen oder Treibsand oder sowas in der Art. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich geworden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Idee im Podcast besprechen würdet. Liebe Grüße aus Köln, Lilly. Lilly, du hast auch noch einen fantastischen Nachnamen, den ich hier nicht sagen werde, der sehr cool ist. Und wir machen das sehr gerne. Ich nehme uns dieser Frage an. Die großen fünf Sachen, von denen wir sind gleich sehr viele verschiedene Sachen eingefallen, Jan, von denen ich wirklich dachte, das wird mir in meinem Leben später eine größere Rolle spielen. Und weißt du, was das Erste ist, was mir wirklich einfällt?
Darf ich kurz einen Disclaimer vorweg sagen? Weil ich glaube, wir sind nicht so geeignete Personen in unseren Berufen, die wir jetzt als Erwachsene ausüben, diese großen fünf von Lilly zu übernehmen. Weil viele Dinge, von denen wir wollten als Kinder, dass sie eine große Rolle spielen bei uns in unserem Erwachsenenleben, die sind tatsächlich wahrscheinlich überproportional groß geblieben im Vergleich zu Leuten, die normale Berufe haben. Man macht ja diesen Beruf, den wir machen, auch deswegen, weil man möchte, dass man Dinge, die eine große Rolle spielen sollen später als Erwachsener, dass sie eine große Rolle auch wirklich spielen, so wie man sich das als Kind vornimmt. Deswegen war das ein bisschen, ich habe ein bisschen gestruggelt, die großen fünf rauszusuchen.
Aber ich habe aber mitgenommen, haben wir es vielleicht anders aufgefasst. Bei mir ging es vor allem auch um Sachen, die so eine Art Instanz oder so eine mächtige, wo man die einen so Angst mit erfüllt haben auch, weißt du?
Auf Platz Ach so.
Weißt du, was ich meine? Sachen, von denen man dachte, die spielen eine größere Rolle, ist bei mir auf Platz 5 saurer Regen. Ich habe gedacht, wir müssen alle echt aufpassen, dass, weil saurer Regen, der Ausdruck, das war halt zu meiner Kindheit und generell, ich meine, es ist ja nun mal so, wir sehen den Klimawandel wirklich, also ein Blinder erkennt, dass das Klima sich verändert und dass sich wirklich was tut, aber ich habe immer, hier ist irgendwas Lautes gerade bei mir im Hintergrund,
ich höre nichts, tut mir leid.
Ich höre nichts. Ich habe immer gedacht, saurer Regen, das wird was sein, was mich mein ganzes Leben verfolgen wird, deswegen ist das mein Platz 5.
Ah, okay. Bei mir ist es auf Platz 5 der großen 5 Dinge, von denen wir als Kinder gedacht haben, dass sie als Erwachsene eine größere Rolle spielen. Das ist sehr speziell für individuelle Zauberei. Das ist bei mir. Ich habe gedacht, dass ich war so ein Fan von David Copperfield, von geilen Zaubertricks. Ich habe so viele Zauberbücher. Ich bin mal nach Hamburg in einen Zauberladen gefahren, weil es in Bremen keinen gab, um mir Zaubertricks zu kaufen. Ich habe in Amsterdam, bin extra nach Amsterdam gefahren als Jugendlicher, über ein Wochenende, nicht wegen des Rotlichtmilieus, weil es da eine große Auswahl an Zaubertricks gab. Das war bevor es das Internet gab und man es bestellen konnte. Ich war so Fan von Zauberei und fand es so geil. Und es hat wirklich im Laufe der Pubertät stark nachgelassen, weil irgendwann haben mich die Tricks abgefuckt. Man hat schnell rausgefunden, was David Copperfield für ein Wichser ist eigentlich. Und dass das alles irgendwie, dass das alles nur Quatsch ist. Die einzigen Zauberer, die ich immer noch sagen würde, sind Siegfried und Joy, kann ich mich kaputt lachen, finde ich mega lustig, sind super gut. Aber ich hätte gedacht, dass in meinem Erwachsenenleben die Zauberei eine größere Rolle einnimmt. Bin ich ganz ehrlich, bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe auch keinen Bock auf Zaubershows zum Beispiel, weil ich immer das Gezappel nicht keinen Bock drauf habe, das Geglitzer und so.
Zauberei heißt Jumps the Shark, meinst du, ne?
Ja, also für mich ist halt die Zauberei hat sich entzaubert für mich. Also ist...
Na, ich habe auf meinem Geburtstag mal einen Zauberer gehabt, der war sensationell. Wann, Spaß gemacht.
Welchem Alter denn?
Vor 3-4 Jahren.
Was?
Und zwar einen der besten, so ein Weltmeister, so ein Typ aus Norddeutschland, der war richtig geil.
Warum war
der
ich
hieß nicht? Hauke. Weil ich Bock hatte auf einen Zauberer, der kam vorbei.
Du hast mich nicht eingeladen zu deinem Geburtstag, weil du wusstest, wie ich... Ich war nicht weil eingeladen.
Ich habe in Hamburg gefeiert und es war auch... Manchmal fahre ich in Hamburg, manchmal fahre ich in Berlin. Da habe ich nur den Hamburger Teil eingeladen. Das hätte dir nicht unbedingt nur geschmeckt, die Leute, die mich in meinem Freundeskreis in Hamburg vielleicht. Keine Ahnung, die habe ich nicht. Jan, wir feiern doch sowieso eigentlich jede Woche hier eine Party, oder? Wir beide?
Ich will gar nicht schlecht da jetzt irgendwie schlechte Stimmung reinbringen.
Auf Platz 4 bei mir die Sachen, von denen ich dachte, die spielen später mal eine größere Rolle. Jetzt wirst du vielleicht lachen, aber ich bin ja, guck mal, ich bin ja 79 eingeschult worden und ich dachte, die RAF-Terroristen, die spielen nochmal eine größere Rolle. Weil damals im Schulbereich Schulbüro hängen dieses Plakat mit diesen dunklen Gesichtern und die sahen alle so böse aus. Und ich habe wirklich gedacht, die RAF, das wird ein lebenslanger Kampf werden und die werden noch eine größere Rolle spielen. Lange besessen gewesen von diesem Plakat, diesen Bildern drauf und ich habe gedacht, RAF, das wird nochmal eine große Geschichte. Ist es ja auch gewesen, lange Zeit, hat das Land in Atem gehalten, habe ich aber nicht gedacht, dass das so schnell dann vorbeigeht.
Ja, dass es vor allem zu Ende geht mit einem Capoeira-Kurs und einem Bauwagenplatz. Aber Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub, wenn ihr das hört, meldet euch. Wenn ihr
eine Wohnung zuerst bei uns.
Ja, und dann bei dem Typen, der hier mit KI die eine raus, der gibt's aus dem Podcast-Typen, wie heißt Keschrau Beras, hat per KI in einem Podcast Daniela Klette enttarnt. Habe ich bei Maischberger gesehen. Ja. Möchte, dass das jetzt so in die Geschichte eingeht. Bei mir auf Platz 4. Mein Platz 4 sind Rollschuhe. Ich hatte auch das wieder so ein, also ich habe immer gedacht, dass Rollschuhe eigentlich noch vor Auto als Erwachsener mein Verkehrsmittel Nummer 1 sind, weil ich ein riesen Rollschuh-Freak war und habe dann irgendwann den Umstieg auf Inline-Skates gewagt, da war ich auch sehr gut drin, habe das noch beim Weihnachtszirkus beim Starlight Express in Bochum, da habe ich es mal zeigen können, wie gut ich das noch kann. Ich hatte mir gewünscht, dass das eine größere Rolle spielt. Ich muss sagen, ich bin umgeben von Menschen im Privatbereich, die mich auslachen dafür, wenn ich das mache. Ich werde damit geschämt. Beruflich guckt man mich komisch an.
Man merkt, dass da wirklich, dass du das kannst auch. Ich war ja so überrascht, als wir in Köln da waren und du, nee, nicht in Köln,
in Bochum. Ich hätte das, würde das wahnsinnig, ich würde es jeden Tag machen. Ich habe das Gefühl, es ist gesellschaftlich nicht akzeptiert. Ich werde schon
auf die Füße.
Ja, ich werde von dir schon komisch angeguckt, wenn ich mit meinem knackigen Po auf dem E-Scooter stehe und durch Berlin fahre, werde ich schon geschämt von dir.
Es sieht einfach komisch aus, wie du den zur Seite, weil du so lang bist, dass der zur Seite, der muss immer nach links oder rechts raus, weil du einfach zu groß bist. Und du willst ihn nicht wie so ein Honk dahin beugen. Deswegen guckt er da so raus.
Sag das nicht so laut, nachher, und süß aus. Nachher muss man da so eine Fahne dran machen, wie bei Sachen, die aus dem Auto hinten rausgucken.
Genau, wirklich so. Weil zu weit ist. Achtung, Gerät schwenkt aus.
Also Rollschuhe, bin ich enttäuscht. Hätte ich im Erwachsenenleben, würde ich gerne einen größeren Platz einräumen. Aber guck mal, Zauberei und Rollschuh, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich könnte den Regler bei beiden nach oben fahren und mein Leben deutlich mit mehr mit Zauberei bereichern, aber auch mit mehr Rollschuhen. Aber ich werde von der Gesellschaft daran gehindert, mich da ausleben zu dürfen. Bei beidem. Leider.
Leider, aber vielleicht brichst du da auch nochmal durch.
Ja.
Vielleicht machst du ja nächstes Jahr bei Giovanni Zarella einen Auftritt in Rollschuhen als grünes Monster
Ich weiß nicht, ob Giovanni Zarella, ob man das noch toppen kann. Was?
Das weiß ich auch nicht. Auf Platz 3 bei mir auch eine Sache, der Feuerteufel. Generell hat immer so viel gebrannt, dass ich immer dachte, irgendwann wird es nochmal mehr brennen. In Hamburg ist sowieso die Angst des Feuers nach dem großen Feuersturm 1827, wo, glaube ich, irgendwie in 5 Tagen die halbe Stadt weggebrannt ist. Feuer immer so. Ich dachte, Feuer wird nochmal ganz schlimm. Feuerteufel, damals so Brandstiftung. Grundsätzlich dachte ich Brandstiftung und Feuer, Feuerteufel und wahrscheinlich auch wegen der TKKG-Kassette. Der Feuerteufel kommt um Mitternacht. Das ist wahrscheinlich der Grund. Aber ich habe immer gedacht, Feuer, Feuerteufel, Brandstiftung. Das ist damit hat dieses Land zu kämpfen oder so, keine Ahnung, ohne da jetzt zu makaber zu werden in anderen Bereichen. Aber genau, das war bei mir auch immer so ein Ding, wo ich dachte, das wird nochmal eine krasse Sache.
Bei mir auf Platz 3 der Dinge, die eine größere Rolle, weniger große Rolle spielen, als ich gedacht habe im Erwachsenenleben als Kind, ist Bargeld. Ich komme aus einer Welt, in der nur bares Geld war, was man besessen hat, also meine Großeltern, wahnsinnige, leben leider nicht mehr, aber wahnsinnige Anhäufer von Bargeld immer gewesen und immer nur Bares. Wurde irgendwie allen auch so mitgegeben, dass Bargeld immer wichtig ist. Ich weiß noch, wie wir immer Autos gekauft haben, auch immer nur in Bar, gebrauchte Autos in Bar gekauft, zum Geldautomaten gehen, vorher bei der Sparkasse anrufen, dass man jetzt aus dem Geldautomaten was ziehen möchte. Dann hatten wir auch nie irgendwelche Traveler-Checks oder sowas, sondern dann immer, nee Quatsch, wir hatten Traveler-Checks und haben das aber immer im Ausland in Bargeld eingetauscht. Also Bargeld zog sich durch meine ganze Kindheit und als ich dann ausgezogen bin mit 18 oder 19, das war gerade so der Moment, wo auf einmal immer weniger Bargeld eingesetzt wurde und dann kamen irgendwie einfachere Kreditkarten und auch allein wir hatten, meine Eltern hatten keine Kreditkarte. Keiner hatte eine Kreditkarte bei uns. Wir hatten nur Sparkassenkarten und es gab im Ausland Traveler-Checks oder Scheckbücher und es wurde eigentlich immer alles in Bar irgendwie. Und auch das Allerschlimmste, womit Gefährderansprache, obwohl das nie zur Debatte stand, dass es jemals passieren würde. Ich sage euch eins. Wirklich, Ansprache von meinem Vater. Wenn ich euch dabei erwische, wenn das rauskommt, wenn ihr aus dem Portemonnaie Geld klaut, dann ist hier richtig Ärger. Das war das Allerschlimmste. Wusste ich genau. Ja, wird never
Geld
ever
war
passieren.
Heilig. Geld war heilig.
Never ever hätte sich das jemand getraut, an das Portemonnaie ranzugehen. Das war das Allerschlimmste. Und dann habe ich als Kind immer gedacht, Alter, Bargeld. Und wenn ich eines Tages, und man hat auch gespart in Bar. Ne, also es gab dann zwar das Sparbuch, wo man einmal im Jahr beim Weltspartag seine Münzen hingebracht hat und so. Das war aber irrelevant. Aber dann, als man eigentlich gedacht hat, jetzt geht's los, war Bargeld auf einmal absolut nicht mehr wichtig, sondern man hat alles nur verbucht auf Konten oder mit Kreditkarten oder mit EC-Karten und Bargeld. Ich weiß gar nicht, hebst du Bargeld ab? Bist du noch ein Bargeld-Typ?
Nee, aber mich nervt es wirklich auch an der Ampel, wenn ich da bin und dann kommt so ein Jongleur mit 8 Bällen und der macht's richtig geil und noch eine Fackel und auf ein Einrad und dann will ich dem 1 Euro geben und auch beim Einkaufswagen und so. Ich find's schon scheiße, auch Leuten Geld zu geben, zum Beispiel obdachlosen Menschen. Machst du bestimmt auch gerne, weiß ich. Deswegen, das nervt mich daran, dass es immer öfter vorkommt, dass ich kein Trinkgeld geben kann. Oder gestern Abend waren wir essen beim Kroaten, ich und mein Freund Rasmus Engler, und dann wollte ich Trinkgeld geben. Hab aber nichts gehabt, dann wollte ich Trinkgeld auf die Karte geben. Und dann meint der Kellner, sorry, wir können kein Trinkgeld auf die Karte raufschreiben, auf die Rechnung, sondern das nur bar nehmen. Mhm. Und es ärgert mich dann. Es ärgert mich ein bisschen, dass es in manchen Situationen zu keinem Bargeld mehr, dass man das nicht zur Hand hat, wenn man es gerade braucht.
Ja,
auch der 1 Euro für den Chip, für den Wagen. Natürlich hast du am Schlüsselbund, du hast bestimmt so einen Einkaufschip am Schlüsselbund,
ich habe von einer engen Verwandten mal einen Club Las Piranhas Piranha-Taler geschenkt bekommen, der immer meinem Portemonnaie war. Den habe ich jetzt leider irgendwie verloren. Der ist leider raus, ich muss mir einen neuen nachbestellen. Das habe ich immer zum Einkaufswagen aufmachen benutzt. Ich muss aber sagen, ich bin inzwischen nach Corona leicht gereizt, weil ich eben auch kein Bargeld mehr dabei habe oder meistens nicht oder selten, wenn man nicht mit Karte bezahlen kann. Es gibt ja Läden, wo man nicht mit Karte zahlen kann. Finde ich dann leider schwierig. Aber Bargeld ist bei mir auf Platz 3, hätte auch auf weiter hoch gekonnt, aber Bargeld ist sowas, wo ich gedacht habe.
Finde ich trotzdem immer noch besser, wenn ich ein Bündel Bargeld in der Tasche habe. Habe ich aber leider nicht mehr. Nee. Habe ich auch selten. Auf Platz 2 bei mir ist der Notendurchschnitt. Ich habe wirklich gedacht, das wird in meinem Leben nochmal eine größere Rolle spielen. Abitur oder Notendurchschnitt, generell vielleicht Schulabschluss. Ich glaube tatsächlich, dass du heute die Möglichkeiten hast, auch ohne Abitur inzwischen relativ gut durchs Leben zu kommen und dass diese Wertschätzung natürlich auch immer gut ist, wenn du es gelernt hast, aber es auch ein Druck auf Menschen ausgeübt hat, dieses ganze System, du bist nichts wert, wenn du kein Abitur hast und ähnliches. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Bildung und so wirklich wichtig. Ich glaube tatsächlich, ich krieg manchmal so Mails von Leuten, die sind wirklich lang und manchmal denke ich, ja, die lese ich mal hier vor. Leute, die im sozialen Wesen arbeiten und meinen, wie das vor die Hunde geht oder auch im Bildungs- oder im Schulsystem und so, ne? Ich glaube trotzdem, dass auch gewisse Sachen einfach sich verändern müssen, neues Schulsystem her muss, haben wir schon öfter mal angesprochen, so, ne? Und einerseits bin ich auch ganz froh, dass der Notendurchschnitt nicht mehr über den Verlauf deines späteren Lebens irgendwie große Auswirkungen haben muss. Aber Noten, das war bei mir in der Familie immer, Abitur ist das Wichtigste, das musst du machen, Abitur. Ansonsten musst du echt schwer durchs Leben zu kommen. Und ich finde diesen Druck, der damit auferlegt wird, ziemlich schrecklich.
Aber deswegen Noten. Das war bei uns, das hat niemand irgendwie so eingefordert, das galt immer, also väterlicherseits haben alle immer mit der Schule gehadert und mein Vater hat Lehrer gehasst zum Beispiel, also richtig richtiger Lehrerhass und Innenhass deswegen gab es da nie eine Ansage, wie was sein muss, was das zum Glück ganz toll entspannt hat, aber ich muss dir auch recht geben, dass nach dem Beenden der Schule überhaupt dieses ganze System Schule und was das über gut oder schlecht zu sagen hat, eigentlich schon nach 3 Monaten keine Rolle mehr spielt. Weil alle auf einmal in alle Winde zerstreuen, in anderen Berufen, in Studiengänge gehen und so. Und wenn man sich dann 20 Jahre später wieder sieht, weiß man gar nicht mehr, wer war noch ein guter, obwohl bei einigen weiß man schon, das war die mit dem Nuller-Abi und so, sind meistens so ein bisschen weirde Persönlichkeiten geworden. Bei mir jetzt, wenn ich mal durchgehe, aber ich weiß, einige waren sehr gut, aber der Schulabschluss spielt wenig eine Rolle, hast du schon recht.
Ja, deswegen hat sich das doch deutlich geändert, hat mir tierisch Angst gemacht damals, dieses Versagergefühl, was ja auch in Deutschland nun mal wirklich so dieses Leistungs, ich bin sowieso ganz froh darüber, dass wir so ein gewisses Gefühl von elitärem Leistungsverhalten immer mehr abschaffen, so.
Ja. Bei mir auf Platz 2 hier habe ich nur ein Wort stehen, das muss ich vielleicht ein bisschen erklären, hier steht Staat. Ich habe immer gedacht, also gerade so als Jugendlicher, als Schüler, irgendwie im Gemeinschaftskundeunterricht oder beim Durchlesen von diesen Prospekten aus der Bundeszentrale für politische Bildung, habe ich das immer so als was ganz Abstraktes wahrgenommen und Staat als irgendwie Struktur, Konstruktion einer Gesellschaft und je älter man wird, desto mehr lernt man Leute kennen, die in diesen Strukturen tätig sind, entweder politisch oder administrativ, und desto mehr kriegt man da dann in seinem Kopf und in seinem Verständnis für Staat den menschlichen Faktor rein, und das entmystifiziert doch dann stark dieses Konstrukt Staat und gegen den Staat, und das ist was, wenn man dann weiß, was von wem Staat getragen wird, muss man nicht mal aussprechen gegen den Staat, weil dann weiß man, dass der Staat als Konstruktion das gegen den Staat bereits in sich trägt, weil das eben alles nicht nur planvolles Handeln von schlauen Leuten ist, die irgendwie die Geschicke der Welt nach einem großen Plan lenken, sondern ehrlicherweise, und wenn man das erkannt hat, dann ist es ein ganz furchtbares Gefühl und dann schrumpft das komplett, sondern eher eine Verkettung von Zufällen und Versehen und Fehlern, die am Ende irgendwie dann das ergeben, was man so als Staat wahrnimmt. Und das ist eben nichts, was so zum unveränderlich
ist. Zum Teil, ja, vor allem ist der Staat irgendwie nicht bewegbar. Und das ist halt das Problem irgendwann ab einem gewissen Punkt so, ne?
Ich,
das ist halt
ich, immer hab in Mauern. Ich habe immer Mauern, gedacht, das sind so Regeln und auch Grundgesetz und das sind so Sachen, die sind dann so. Aber dadurch, das ist alles ja ausgedacht und angefüllt ist von Menschen und für Menschen gemacht, ist das alles natürlich wie der Mensch wahnsinnig unzuverlässig und nicht konsequent und ungerecht. Und das ist eben nicht so klar und eindeutig, wie ich immer gedacht habe. Auch Recht zum Beispiel gehört ja auch dazu. Das Recht eben, das sind keine von Gott auf die Erde geworfenen Regeln, die so sind, sondern das ist ja von Menschen geschrieben und entsprechend fehlerhaft ausgeführt, geschrieben, durchgeführt und veränderbar ist das alles. Und dass das irgendwie, je älter ich wurde, immer weniger greifbar wurde und immer mehr mit sich so, ich kann es nur so beschreiben, ich habe immer mehr, wenn ich Staat sage, denke ich an Gesichter und an Menschen aus staatlichen Strukturen, mit denen ich schon geredet habe, wo ich denke, ja, aber wenn das so ist, dann müssen wir uns erstens keine Angst machen, müssen wir erstens keine Angst haben und zweitens sollten wir echt Angst haben, weil das kann alles sofort vorbei sein, wenn das die Leute sind, die den Staat tragen. Ei. Das sind einfach auch nur Menschen. Nicht der Schlauste. Ich wüsste wenige Leute, so Politikerinnen oder Politiker, wo ich sagen würde, Wahnsinn, die sind so schlau und so durchtrieben, die haben so eine Macht, die regeln das schon. Das ist am Ende echt, selbst die Guten, denkst du dann so, Glück gehabt oder da hat er was Beste draus gemacht oder da ist sie aber gerade noch fast auf die Fresse gefallen und jetzt ist das eben so. Das ist bei mir auf Platz 2, Staat.
Nee, ach so, 2, genau. Ich hätte nämlich auf 1 jetzt gehabt, deswegen werde ich es nicht nehmen. Ich habe gesagt, der Schutzpolizist, der wird auch nochmal eine größere Rolle spielen, weil der als Kind so eine prägnante Figur war, die zur Schule gekommen ist, einen Sachen erklärt hat und ähnliches. Aber mache ich jetzt trotzdem nicht. Ich sage eine Sache, von der es zum Glück nicht so ist, dass sie so geworden ist. AIDS. Die Krankheit AIDS tatsächlich. Und ich meine das gar nicht witzig oder sonst was. Ich bin 12 Jahre alt gewesen, als ich zum ersten Mal eine Zeitung gelesen habe, Rock Hudson hat AIDS. Ich habe gedacht, diese Krankheit ist die Geisel der Menschheit und es wird richtig schlimm werden. Und da sieht man mal, was Medizin schafft und dass es wirklich schafft, so eine Krankheit, die viele Menschenleben wirklich gekostet hat und auch vor allem wirklich grassiert hat in der Mitte der 80er Jahren. Und ich habe wirklich gedacht, das wird, also ich habe da große Angst, nicht selber jetzt ich, weil ich war, als ich das zuerst mal gelesen habe, habe ich noch nie Sex gehabt oder sonst ähnliches. Aber ein paar Jahre später ist in einem Bekanntenkreis von uns ein homosexueller Freund gestorben an genau dieser Krankheit. Ich weiß, wie das damals alles ganz schön nah dran war an meiner Familie und auch Leute getroffen hat, die den sehr geliebt haben. Und dann habe ich wirklich Angst davor gehabt. Ich wusste, man war ja so, wie man halt, guck mal, erinnert dich an Corona, erinnert dich generell an Sachen, die auftauchen und die Menschen, du kriegst alle möglichen Informationen darüber. Und dann gab es natürlich auch Leute, die sich witzig gemacht haben. Dann gab es natürlich diese Verhöhnung das ist eine Schwulenkrankheit, was es niemals nur war, sondern einfach das ist jedenfalls so hart grasierend und hat so viele große Menschen wie Freddie Mercury und so auch dahin gerafft und so. Und ich habe tatsächlich gedacht, das wird viele Jahre noch schlimm werden. Und dann habe ich aber auch den Zauber, die Kraft von Medizin gesehen, was die imstande ist zu leisten, sowas zu verändern, dass Menschen mit dieser Krankheit jetzt leben können. Hat damals einen extremen Impact gehabt. Sorry, das ist jetzt so ein schwieriges Downer-Thema.
Aber ist genau deine Altersspanne. Ich weiß auch, es wurde uns so eingetrichtert in der Schule, in der Pubertät, Kondome Kondome. Achtung, Kondome Achtung.
Ohne
Gefahr,
Ende.
Gefahr. Ja. Alle, die ganzen 14-Jährigen mit zerknitterten Kondomen in ihren komischen
Klettverschluss. Ich habe Kondomwerbung in der 8. Klasse gemacht. So sieht der beste Schutz gegen HIV aus und hab ein Kondom mit Patrick oder so aus meiner Klasse, weiß ich noch. Ich habe doch moderiert das Hamburger Schulfernsehen. Und da haben wir nämlich einen Bericht gemacht gegen AIDS und haben dann ein Kondom ausgerollt und haben dann gezeigt, wie das alles geht den anderen Schülern. Wurde wahnsinnig viel gegackert. Es war trotzdem eine wahnsinnig große, angstmachende und schlimme Zeit, finde ich so, ne? Und
ja, guck mal, inzwischen siehst du, hat sich das verändert durch den Fortschritt der Technik. Bei mir auf Platz 1 der großen 5 Dinge, von denen ich gedacht habe, dass sie im Erwachsenenalter eine größere Rolle spielen, als sie für mich als Kind gespielt haben, ist auch nur ein Wort, es sind Schiffe. Ich bin an der Weser aufgewachsen und ich bin regelmäßig auch morgens aufgewacht vom Nebelhorn an diesigen Tagen, die es ja in Bremen sehr oft gibt, wie in Hamburg auch. Und ich kenne das Geräusch.
Das ist geil, immer, ist ein gutes Gefühl.
Das Nebelhorn.
Mach nochmal, du machst sehr authentisch, mach nochmal.
Gut. Und das dröhnte früher über den ganzen Stadtteil, über ganz Bremen-Nord, also ein total prägendes Geräusch. Riesige Ozeandampfer, die Weser hochgefahren sind in Richtung Frei- und Industriehäfen und da entladen haben. Dann komme ich aus dem Stadtteil, der in den 90er Jahren einen Großteil seiner Wirtschaftskraft verloren hat, weil alle Werften pleite gegangen sind. Die große Bremer Vulkan, den gibt es nicht mehr. Das hat die ganze Wirtschaft zum Einsturz gebracht und das sind Sachen, die von denen ich gedacht habe.
Kann ich gut nachvollziehen.
Dass sie mich auch noch.
Hafenindustrie generell, Schiffe. Genau.
Und jetzt
fand ich wahnsinnig faszinierend.
Dann gab es früher wenigstens bin ich oft noch über die Fähre, Fegesack Lemwerder gefahren, um Freunde zu besuchen oder zu einer Kulturveranstaltung rüberzufahren, die ich irgendwie für die Norddeutsche besprochen habe. Ich war sehr oft auf dem Wasser. Und jetzt ist es immer noch so, dass wenn ich mal auf einer Fähre bin, keine Ahnung nach Fehmarn oder so oder keine Ahnung, Calais, Dover, meine Fähre fahre, dass ich dann immer noch daran zurückdenke, aber dass Schiffe irgendwie ist nie wieder so eine große Rolle gespielt haben wie in meiner Kindheit. Und
Industrialisierung, Veränderung der Gegebenheiten, dass du nicht mehr alles mit Schifffahrt
gemacht wird,
hat sich aber, viel industrialisiert.
Also, und es waren auch die großen Pötte fahren gar nicht mehr die Weser hoch, sondern die halten jetzt in Bremerhaven, das große Überseeterminal, die kommen
die
gar nicht mehr.
Die großen Pötte kommen gar nicht mehr.
Nee, oder wie ist es in Hamburg? Fahren die noch da?
Die großen Pötte kommen nicht mehr so wie früher. Früher lagen die ja noch vorne dran und dann wurde erstmal über Funk mit den Schleppern geredet, wer jetzt diesen Auftrag übernimmt. Und dann wurde der Pott erst reingezogen. Das war ja auch viel mehr los.
Wirklich?
Im Elbe-Bereich.
Das war in Hamburg
in meiner
auch so?
In meiner Kindheit war die Elbe die ganze viel voller mit viel mehr Schiffen, als es heute der Fall ist. Heute fährt er der Mississippi Barkasse und dann fährt er noch
das Königliche Löwenschiff.
Königliche Löwenschiff fährt noch und ab und zu siehst du dann auch mal irgendein Schiff, was reinkommt. Aber es ist in meiner Erinnerung deutlich mehr gewesen früher. Mhm. Es gibt ja auch kaum noch Schlepper, das alles. Neulich hast du, wie hieß der Job nochmal? Als Schauermann gearbeitet. Das war so ein Job, glaube ich, wo du auch keine Ausbildung haben musstest, sondern am Hafen morgens ankamst und dann die Taue festgemacht
hast. Die Podcaster der Vergangenheit.
Die Podcaster der, Schauerleute, hier. Leitet sich aus dem Niederländischen. Schleppen, hart arbeiten. Ein Schauermann war ursprünglich jemand, der durch die See wattete und Lasten von oder an Bord trug. Schauerleute waren hauptsächlich ehemalige oder arbeitslose Seeleute, die Kenntnis in sachgerechten Läden, Laden und Löschen von Stückgut in den Schiffen hatten. Denn die Ladung darf während einer Seereise nicht verrutschen, da dies zu einer gefährlichen Verlagerung des Schwerpunkts bis hin zum Kentern des Schiffes führen könnte. Die Schauerleute waren in der Regel Tagelöhner, die kurzfristig angestellt wurden, wenn Arbeit anfiel. So, das auch nochmal kurz. Das waren sie mal wieder, kann man mal sagen.
Ja, hier, das waren sie.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Abso-fucking-lutely. Ja, guck mal, siehst du, wieder viel gegeben heute. Das war fest und flauschig mit einer
Regale. Ja, wir machen das sofort Schluss, Leute. Ihr wollt auch noch mal raus. Wetter ist schön. Ihr habt so viel gegeben. Ihr habt so viel gehasselt. Wir auch. Wünschen euch noch einen Restsonntag, einen richtig schönen. Wir sind am Mittwoch wieder da mit Black Metal Special Teil 2.
Genau, und ab sofort könnt ihr euch darauf freuen, für jede Ausgabe Black Metal am Mittwoch gibt's eine Ausgabe der Elektro-Umschau mit Neuigkeiten aus der Elektromobilität. Beides auf einem ungefähr ähnlichen Kompetenzlevel. Also wir mit großem Enthusiasmus, aber wir können nicht garantieren, dass alles immer richtig ist, weil vieles auch verklärt ist.
Und wenn wir merken, dass die Einschaltquoten dadurch sinken, dann werden wir immer wieder einen deftigen Streit irgendwie reinbringen in zwischendurch, oder?
Ja, oder
zwischendurch mit
oder irgendwas Vorhartmäßiges oder irgendwas Ekelhaftes. Weiß ich nicht. Kennst du unsere Einschaltquoten eigentlich? Oder mir werden sie vorenthalten seit 11 Jahren. Ich weiß es
echt gar nicht. Ich habe noch nie die Einschaltquoten wirklich bekommen.
Ich auch nicht.
Aber ich glaube, wenn sie sinken würde, würde man uns das auch sagen, oder?
Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben sie inzwischen so weit weg.
Weil die Angst vor uns haben, zu autoritär.
Ja, oder weil die denken, ist eh alles verloren. Also uns werden die vorenthalten. Ich weiß nicht. Es gibt eigentlich immer einen Podcast, du bist einen, der für die Statistiken zuständig ist. Bei uns leider hat keiner Interesse daran. Das merkt man manchmal auch an den Folgen, dass wir da nicht so hinterher sind. Jetzt wollte ich eigentlich noch mit dir darüber sprechen, heute, dass wir dem Papst eine Audienz anbieten wollen, aber vielleicht nicht.
Hast du mitbekommen? Machen wir auf Mittwoch.
Hast du mitbekommen? Nee. Die wichtigsten Komiker der Welt, auch welche aus Deutschland, irgendwie Thorsten Sträter, Till Reiners, Michael Mittermeier, Jimmy Fallon, Chris Rock, Conan O'Brien hatten eine Audienz beim Papst.
Okay.
Und wir sind beide nicht getauft. Ich glaube, haben auch kein Interesse an geistlichen. Wenn du eine Einladung bekommen
hättest. Ich bin getauft.
Ja, evangelisch aber doch. Zählt doch nicht.
Evangelisch bin ich ja.
Aber würdest du, wenn der Papst dich einladen würde, würdest du kommen?
Das ist mir echt egal. Ehrlich gesagt, habe ich keinen. Nee. Was soll ich da? Was soll ich mit dem. Ich habe ihn mal irgendwann am Fenster winken sehen.
Ich frage mich, wer diese Liste der Komiker ausgewählt hat. Also über wen lief das? Wer hat denn da gedacht?
Aber ganz ehrlich, was ist denn da der Reiz, jetzt zum Papst zu gehen?
Ich glaube, der möchte seine Bemerkungen über Homosexuelle in letzter Zeit so ein bisschen ungehört machen lassen, indem er jetzt ein bisschen ablenkt mit.
Ja, interessiert mich Komiker. Nicht, wirklich. Aber interessieren mich ja nicht Komiker, die da hingehen. Warum sollen die, also was ist das?
Reden wir beim nächsten Mal drüber am Mittwoch. Wir machen jetzt erstmal Schluss. Jetzt reicht's. Schönen Sonntag, Leute.
Macht's gut, Leute. Tschüss.
Thank you.